Ich frage mich immer wieder, ob die Dinge sich nicht anders entwickelt hätten, wenn die Titanen auch nur einen weiteren Drachenschwarm erhoben hätten. Von Alex Strasser.
Doof ist, dass jetzt nicht nur ein weiterer ist, ne?
Ist es nicht? Moment.
Obwohl, warte mal.
Wir haben nur einen weiteren.
Erhoben auf der Krone tatsächlich nur ein weiterer. Aber in den Rat haben sie jetzt die Sturmdrachen geholt, in den
Das
Rat die
stimmt.
Netherdrachen geholt.
Und ich frage mich, mit dem neuen Kontext, den wir haben zu den Urinkarnationen, ob wir jetzt das Zitat so deuten könnten, dass es nicht um den purpurnen Drachenschwarm
Ja,
ging, wie wir
klar.
das ja ursprünglich gemacht haben, ne? Weil das war die Beschreibung des Mounts des violetten Protodrachen, sondern dass Alex Strasser hier sich auf Viranov bezogen hat.
Bin ich mir ziemlich sicher. Und da ist einfach nur, weil es ein Protodrache war.
Ja.
Einfach nur, weil es ein Protodrache war. Ich denke, Protodrache ist genauso Aspekt, aber die Protodrachen haben halt einfach abgelehnt. Wahrscheinlich hätte einer von denen Aspekt werden sollen. Da konnte sich aber nicht einer von den dreien wahrscheinlich so sagen, ey, ja, ich mach oder mach du. Und dann haben sie wahrscheinlich sowieso Nein gesagt. Und dann Titanenhass und dies, das und Schwurbelzähne und.
Irgendwie so. Also das bei Riddickon wissen wir jetzt mittlerweile, der war schon damals komisch. Das geht aus dem Buch hervor. Da war ja also mehrere Stellen, wo klar wurde, dass der damals schon gelogen hat. Also, ich bin jetzt ein bisschen spoilerig bei dem Buch. Ich habe es selbst noch nicht gelesen, aber ich habe Zusammenfassung vom Buch mir angetan. Und zwar gibt es ja die Geschichte mit den Eiern. Ne? Also, dass
Ja.
die Drachen die Eier der Inkarnation geklaut haben und dann mit den Wassern der Titanen umspült haben, nenne ich mal so, so dass die Drachen unter titanischen Einfluss geboren werden. Irgendwie so könnte man das umschreiben. Und das war ja ein Riesenthema, auch hier zwischen Viranov und Alex Strasser, weil im Grunde genommen hat Alex Strasser ja dadurch die Eier von Viranov geklaut. Und das ist ja, offensichtlich ist das nicht so cool. So, jetzt aber, wenn ich es richtig verstanden habe, hat Eridikon, bevor das passiert ist, den Titan unterstellt, das zu machen. Er hatte dann nur Glück, dass sie das wirklich gemacht haben. Sprich, Eridikon hat das gemacht, weil er die Drachen und die Titanen schlecht reden wollte, hat sich so quasi so eine Lüge ausgedacht, so eine Art übertriebene Sache, die die Drachen machen und denen das einfach vorgeworfen. Aber die waren dann tatsächlich so schlimm, wie er es sich ausgemalt hat. Das ist so ein bisschen so wie, wenn du, ich weiß nicht, was kann man denn so als Vergleich nehmen? Ich glaube, es gab zum Beispiel im Mittelalter haben die Christen über verschiedene Absplitterungen irgendwie so Vorwürfe gemacht, dass irgendwie die Rituale machen würden, die ganz, ganz schlimm sind, auf denen moralisch fragwürdige Dinge passieren, die sich dann in der Regel nicht bewahrheitet haben, aber in dem Fall hat es sich bewahrheitet.
Ja, klar.
Ne? Also ungefähr in die Richtung geht
Ja.
das. Also Redikon war damals schon verlogen und verschlagen und sonst irgendwas. Er war nur durch Glück auf der richtigen Seite, weil die Titanen halt wirklich den Schuss nicht gehört haben. So scheint es sich zumindest zu lesen. Mal gucken, ich habe es, wie gesagt,
Aber
selbst noch
wirklich die
nicht gelesen.
Titan oder da nur Tür? Das ist halt die Frage, oder?
Ja, man könnte das jetzt positiv für die Titanen auslegen, dass sowohl Odin als auch Tyr in ihrem Fanatismus das strenger ausgelegt haben, als die Titanen es hätten ausgelegt oder so. Könnte man machen, ja.
Ja. Ja, okay. Okay, gut. Aber ja, wir haben jetzt. Ich habe gerade auch noch mal ein Bild gekriegt und ist ja jetzt auch so, ne, Viranov noch hockt jetzt da oben mit bei und ist halt einer der zukünftigen Drachenaspekte. Ob das eine Aussagekraft hat, denke ich sowieso nein. Das war es jetzt dann auch. Ich glaube, das war es jetzt auch. Also da kommt jetzt nichts. Das bringt jetzt auch nichts, ne? Das die Aspekt ist. Aber
Ja.
was ich noch viel schlimmer finde, wie stark die ist. Wir haben jetzt auch das Video gekriegt, was sie gegen Odin. Und sie packt Odin mal ganz kurz in Eis und lässt ihn da stehen. Befreit die Sturmdrachen und geht weiter.
Ja, das ist schon.
Okay.
Also es gibt ja mehrere verschiedene Ebenen, ne? Also erstmal, oh Gott, fangen wir denn da an? Also, warte, lass mich mal kurz überlegen. Ich muss erstmal meine Gedanken ordnen. die Stärke von Viranov. Okay, machen wir das mal zuerst. Okay, sie ist eine der Urinkarnationen. Wir wissen, die sind relativ stark, offensichtlich. So, die Aspekte sind auch offensichtlich recht stark. Sonst hätte Tyr nicht gesagt, ihr seid jetzt die Beschützer der Welt. Nichtsdestotrotz, die Titanen Wächter oder Hüter, wie eben Odin und Tyr, die sind schon extrem stark, theoretisch zumindest. Also die haben, nur zur Erinnerung, die Titanenhüter haben sowohl die Elementarlords besiegt, also Ragnaros, Neptulon und Terrasane und Al'Akir, als auch die alten Götter.
Ja.
Nur Yasharash wurde von Amantul besiegt.
Genau, und nicht nur die alten Götter per se, sondern auch alten Götter plus Army des Black
Empire
haben die besiegt. Ne?
Genau. Da heißt es zwar immer, die Titanen geschmiedeten, das heißt, kann davon ausgehen, also Odin und Tyr und so weiter hatten Zwerge und Vrykul und so weiter als Armee und so weiter dabei. Oder nicht Zwerge, sondern Irdinnen, also die Vorfahren der Zwerge. Aber, und Mechagnome waren sicherlich auch an Start, zusammen mit Loken und Mimiron. Mhm. Aber nichtsdestotrotz, der Statement ist, ne, das sind diejenigen, die auch die alten Götter besiegt haben. Und wenn du jetzt siehst, okay, ein Drachenaspekt besiegt Titanhüter, dann weißt du vom Power-Level, jetzt können wir irgendwie sowas argumentieren wie Schere, Stein, Papier, aber trotzdem.
Aspekt, da war die ja noch nicht mal empowered.
Ja.
Überleg mal, da hat die noch nicht die Empowerung und geht hin, die spaziert ja wirklich in dem Video auf ihn zu, macht zack, wie Shiva aus Final Fantasy X, der ist in Eiskristall, die fliegt da oben, sagt, ey, ihr seid jetzt alle frei, kommt mit mir, wenn ihr Bock habt. Der da unten, der hat euch gar nichts zu erzählen. Ihr seid viel größer als der und alle hauen ab so. Mm. Und die lässt uns vor allem da stehen so mit so einem richtig pissigen Odin.
Ja. Okay, jetzt eine kritische Rückfrage. Du hast ja Dragonflight gespielt. Ich auch. Überraschung. Und ich glaube, wir sind beide recht aufmerksam. Und ich stelle dir jetzt eine kritische Frage. Und du musst mir die Frage beantworten. Und ich bin gespannt, was du sagst. Warum oder woher haben die Urinkarnationen ihre Kräfte? Also bei den Drachen wissen wir es. Tyr und irgendein komisches Ritual. Und den Titanen stellvertretend. Okay. Warum haben die Urinkarnationen irgendwelche Kräfte?
Ich denke, das sind die ersten Versuche.
Du meinst also, okay, also du glaubst, das sind die Versuche von Tyr, ne? Das könnte man aus dieser Expeditions-Questreihe von Tyr rückschließen. Also wir haben ja diese archäologische Expedition, da besuchen wir Tyrs Labor und man könnte dann überlegen, da finden wir heraus, dass Tyr damit experimentiert hat, Protodrachen zu verändern, ne?
Nee, ich sag, das ist älter, der formt nur, der ordnet nur, das ist älter. Das muss älter sein, das muss vor Tyr sein, die Kraft und die Macht muss vor Tyr.
Oh, das genau, ist ich hätte nämlich auch gesagt.
Die gleiche Power wie von den, wie heißen die, Eisens, ich komme jetzt nicht auf den Namen.
Jaradin?
Ja, genau. Irgendwo die gleiche Grundmacht ist es.
Genau, also ich hätte jetzt auch eher gedacht, okay, Tyr hat das gesehen irgendwie. Also, hat er die Jaradin gesehen oder hat irgendwas anderes gesehen, hat vielleicht die Protodrachen gesehen und vielleicht schon diese ermächtigten Protodrachen gesehen, die Urinkarnation. Hat er Galakrond gesehen und dann hat er gesagt, alles klar, das ist ein interessanter Ansatz. Er guckt mal, ob er das unter Kontrolle bringen kann. Das war irgendwie so wilde Elementarmagie, das war ihm nicht geordnet genug und hatte angefangen zu experimentieren an den Protodrachen, die irgendwie mächtig waren. Mhm. So. Und jetzt die Frage, wo kommt das her? Ich habe die einzige Erklärung, die ich aktuell habe, ist über die Elementarlords. Die Elementarlords, also meine Theorie, also meine Hypothese ist das folgende. Die Elementarlords wurden von den Titangeschmiedeten gefangen genommen auf den Elementarebenen. Das wissen wir ja relativ sicher, von Helia insbesondere. Also die hat maßgeblich dazu beigetragen, dass es diesen Schutzzauber gab, damit die da auf diesen Ebenen gebannt gewesen sind. Und die Elementarlords wollten aber nicht ihren gesamten Einfluss auf Azeroth verlieren. Und dann haben die es geschafft, wie genau, ist nicht ganz klar, haben die es geschafft, die Drachen zu ermächtigen. Und das ist quasi irgendwie so ein Deal, dass die sich dann den elementaren Einfluss wieder festigen auf Azeroth und dafür werden die Drachen mächtiger gemacht. Man kann jetzt sogar, dass ich kann das noch viel, viel weiter spinnen und noch ein bisschen spekulativer machen, weil bisher, finde ich, ist das eine relativ konservative Theorie. Hm. Gestützt wird die durch Firak und seiner Verbindung jetzt zu den Druiden der Flamme und dass der Feuerlord Smolderon mit Firak zusammenarbeitet offensichtlich. Hm. Da scheint es eine gemeinsame Basis zu geben, dass sie sich verstehen.
Aber das hat Power-Level auch schon wieder, ne? Wie
Ja, da könnte man halt überlegen, dass 1 plus 1 mehr ist als 2 oder so.
Ne? Ich meine, gut, Smolderon muss auch natürlich noch nicht auch nur ansatzweise so mächtig gewesen sein wie in Ragnaros. Ne?
Absolut.
Das Absolut. Ist natürlich auch nochmal was.
Ne? Und wie gesagt, vielleicht Feuer plus Drache einfach mehr als nur Feuer. Warum denn nicht? Ja, ja. Ne? So. So, jetzt kommt ein bisschen eine spekulativere Theorie. Dass man kann das noch weiter ausarten lassen, diese Theorie. Und zwar, wir haben halt unsere 4 Grundelementare, die wir auch niedergeschlagen sehen, sowohl in den Elementarlords als auch hinblicklich der Drachen. Und dann haben wir halt noch die anderen Elemente, nämlich Geist und Verfall. Was ist, wenn der Elementarlord des Verfalls existiert hat, besiegt worden ist und sein letzter Atemzug, seine letzte Tat war, dass er sich mit all seiner Kraft und all seiner Essenz in Galakrond niedergelassen hat.
Macht Sinn.
Vielleicht mit Hilfe von dem alten Gott Yogg-Saron, weil die Elementarlords und die alten Götter waren Verbündete. Und das ist der Grund, warum Galakrond so extrem mächtig gewesen ist. Das war nicht nur ein bisschen Essenz von Ragnaros etc. pp., sondern das war die gesamte Essenz des Elementarlords des Verfalls.
Kann auf jeden Fall sein, ja. Kann auf jeden Fall sein. Klingt auf jeden Fall logischer als alles, was sonst ist. Aber gut, das haben wir ja schon vermutet. Ich glaube, sogar vor einem halben Jahr schon vermutet hat, dass das halt die Urquelle ist der Macht. Ne? Auch die Jaradin, dass die aus der Elementarebene ausgestiegen sind oder was weiß ich was oder so. Das kann schon sehr gut sein.
Ja.
Das wird schon passen. Aber es ist trotzdem interessant, dass das Power-Level von einer Vyrhanov dermaßen hoch liegt.
Ja.
Das ist schon eine sehr komische Angelegenheit. Oder das Power-Level von Odin sehr krass gesunken ist. Das kann natürlich auch sein.
Das ist eine interessante Fragestellung.
Warum halt? Was hat er da oben? Ich meine, ja, er macht nichts, schon lange nichts mehr.
Meinst du jetzt einfach nicht mehr im Training?
Genau, er geht nicht ins Gym, ne? Der hat nicht das TikTok gesehen hier. Ich sehe dich, du musst ins Gym.
Ja. Also es wäre nicht komplett unplausibel, finde ich zumindest. Wir wissen, es ist ja Kanon, dass die Titanenhüter in eine tiefe Depression gefallen sind.
Ja.
Und das könnte, vielleicht haben die sich nie davon erholt.
Kann sehr gut sein. Vor allem muss das quasi schon fast so etabliert werden, wenn wir jetzt gleich auch auf Tyr zu sprechen kommen, muss es so etabliert werden, dass der keine Power hat. Weil ich sag's dir, der Tyr bleibt da so stehen, wie es ist. Das wart mit der Geschichte um Tyr. Das wart.
Fände ich sehr schade, ehrlich gesagt.
Da kommt jetzt in 10, 2, 7, 5 dann vielleicht nochmal, 2, 5 noch was. Ja, wegen der Archiven von Azeroth. Das wird wahrscheinlich was sein, um sein Gedächtnis wieder, kommen wir gleich noch zu, um sein Gedächtnis wiederherzustellen. Das wird wahrscheinlich so, ne, wie Secrets of Azeroth, nur mit dem dann zusammenarbeiten, mit Koranos zusammen und dann stellen wir wieder her und der hat ja vielleicht wieder ein bisschen Plan. Und das
war's. Also wenn, das Ding ist, wenn unsere Spekulation von der letzten Folge korrekt ist, ne, dass Blizzard ursprünglich einen anderen Weg einschlagen wollte nach Dragonflight und Chris Metzen gesagt hat, wir machen die Wurzel Saga.
Ja.
Ich vermute tatsächlich, dass es war meine Prediction auch vor der BlizzCon, dass Tyr der Anker gewesen wäre zum nächsten Add-on.
Ja, also ich habe es auch heute extra nochmal in den Titel reingeschrieben, weil ich wollte es auch nochmal ganz klar und ganz deutlich sagen, weil es ja immer Leute so bei World of Draenor und bei Shadowlands und so weiter gesagt haben, Blizzard rusht jetzt, weil die wollen die Erweiterung skippen, weil kommt nicht gut an, was ja halt nie stimmte, sondern sie mussten halt den Raid skippen, weil er innerhalb der 2 Jahren nicht mehr fertig geworden wäre und sie alle 2 Jahre halt eine Erweiterung bringen müssen. Das ist ja halt wichtiger tatsächlich. Mittlerweile vielleicht jetzt nicht mehr, hoffentlich. Schauen wir mal.
Aber wir entwickeln ja jetzt zwei Add-ons parallel, was sehr darauf hindeutet, dass diese Vorgabe nach wie vor besteht. Oder
haben sie ja auch schon mit Dragonfly tatsächlich. Dragonfly Shadowlands wurde auch parallel schon entwickelt tatsächlich.
Ja.
Aber ja gut, ist ja egal. Auf jeden Fall wurde da ja mal gesagt, gerusht, gerusht. Aber ich sag ganz klar, Dragonfly ist das Add-on, was gerusht wurde. Hier wurde so viel weggeschmissen, hier wurde so viel weggelegt, nicht erzählt, nicht ausgespielt. Und ich denke, das ist tatsächlich, und jetzt nicht mal so ganz im Positiven, das ist Chris Metzen schuld. Ich denke, Chris Metzen ist gekommen, hat gesagt, wenn ich komme, dann machen wir das, was ihr da gerade vorhabt, klappt nicht. Was vielleicht auch wirklich nicht geklappt hätte, sag ich auch nichts gegen. Aber ich denke, sie hatten einen ganz anderen Weg vor.
Ich weiß nicht, ob es ein ganz anderer Weg gewesen ist, aber es fehlt auf jeden Fall ein großer Teil der Erzählung.
Ja, riesen. Gerade jetzt, also jetzt fehlt mehr denn je. Also wenn wir vorher gedacht haben, boah, was ist denn jetzt hier mit Würanov und Alexstrasza? Da fehlt ein bisschen was. Aber jetzt fehlt ein ganzer Arsch voll.
Ja, und ich muss auch sagen, der Patch 10.1, ne?
Ja, Zaralek.
Die Zaralek-Höhlen. Die Zaralek-Höhlen haben ein paar interessante Dinge, auch von der Lore her. Ich finde das mit der Schattenflamme ist interessant. Ich finde auch den letzten Raum interessant im Raid, wo wir das mit dem Void haben und so. Mhm. Da sage ich überhaupt nichts. Ich finde auch das mit dem Artefakt interessant. Nichtsdestotrotz, dieses gesamte Höhlengebiet
ist leer.
Ist eine leere Höhle, wo nicht viel passiert. Und dass das vielleicht, so bitter das klingt, einfach nur ein technischer Test war fürs nächste Add-on. Puh. Das kostet halt richtig in der Wahrnehmung von Dragonflight, finde ich.
Also voll. Für mich ist Zaralek mit eins der schlechtesten Content-Patches je. Also schlecht. Ja, genau. Da rede ich tatsächlich, ich rede ja wirklich nicht oft von schlecht bei Blizzard.
So schlimm der Schlund war mit all seinen Eigenschaften, ich fand Cortia interessanter als die Zaralek-Höhlen. Also spieltechnisch, gameplaytechnisch. Ich spreche jetzt nicht von der Lore.
Ne? Ja. Von der Lore her war Cortia und der Schlund halt mega. Leider war er halt, wie er sein musste. Aber ja, es ist Zaralek-Höhlen.
Also sind wir ganz ehrlich, der Schlund, der hätte eine Quest sein müssen und kein Gebiet zum Spielen. wenn du dich da eine Quest eine Stunde lang durchschleppst und du dir denkst, ach du Scheiße, ist das hier furchtbar, die Musik ist irgendwie disharmonisch und ganze Zeit dröhnt das alles und man darf nicht aufmounten und die ganze Zeit irgendwelche komischen Debuffs vom Kerkermeister, was ist denn das hier für eine Scheiße, denkst du dir die ganze Zeit. Das ist für eine Quest ganz cool, um dir zu vermitteln, hey, das ist die Hölle von WoW, aber das über mehrere Monate zum Gebiet zu machen, das war schon eine interessante Philosophieentscheidung, sagen wir mal so.
Es war halt, wie gesagt, designtechnisch 10 von 10 getroffen, weil es sein musste. Ja, spieltechnisch schwierig. Nee, aber genau, Zaralek-Höhlen sind dagegen ein Witz. Also das ist nichts, die Zaralek-Höhlen sind gar nichts. Guck mal, überleg mal, das war der Hauptstützpunkt von Fyrak, wo er ja eigentlich noch wir waren ja schon da, haben Abarus leer gemacht und er war da und hat seine Armee aufgebaut.
Ja.
Wir haben ihn nicht gesehen.
Und das Writing war auch irgendwie ein bisschen wir teilweise. Also wir haben von Anfang an, ich weiß das noch, wir haben von Anfang an gesagt, am Ende des Tages wird Ebenhorn der lachende Dritte. Ja. So gesehen ist passiert, was wir gesagt haben. Nichtsdestotrotz, ich fand das lustig, wie sich Furore und Sebellion irgendwie gekabbelt haben, wie so kleine Kinder. Kann man nichts gegen sagen, aber es war trotzdem der Situation, irgendwie war das nicht so richtig angemessen und dann war der Kurzschluss auch irgendwie relativ schnell und dann wurde das auch eher in so einem Epilog abgehandelt, warum jetzt auf einmal Ebenhorn dann der Aspekt wird.
Der Punkt ist, wenn da unten nicht Fyrak gewesen wäre und nur Abarus gewesen wäre, wenn Abarus das einzige Wichtige da unten in der Höhle gewesen wäre das okay gewesen. Weil dann hätten die drei sich um ihr Erbe rumkloppen können, zanken können und die hätten gar nicht die Größe des Erbes verstanden, weil sie noch gar nicht wussten, was dahinter ist. Aber da wir wussten, dass der Fyrak da unten ist, das ist literally die Hölle.
Und ich muss auch sagen, also das weiß ich nicht, ob du mir da zustimmst, aber ich persönlich bin der Auffassung, in einem Raid darf Lore nicht wirklich abgehandelt werden. Meinetwegen darf das Cinematic da drin sein, okay. Aber dieses zwischen den Bossen, das ist cool für die Atmosphäre, dass da Charaktere reden und so.
Ja, ja.
Aber es ist ja schon ein entscheidender Punkt, dass da irgendwie Furorion und Sibelian von dem Trugbild Neltarions beeinflusst werden.
Schon, und ja.
Das ist... Ich bin der Auffassung, das sollte nicht im Raid stattfinden, muss ich leider so sagen. Das ist,
solange wir keinen Story-Mode im Raid haben, genau, yes.
Genau, weil dadurch kann die Story nicht den Raum einnehmen, die sie haben müssen. Egal, wie sich Blizzard anstrengt, es ist irgendwie so ein nebensächlicher Dialog. Und, genau. Und uns muss hier gerade eigentlich vermittelt werden, warum die beiden nicht geeignet sind, das Anführen. Das als einen nebensächlichen Audiodialog zu bekommen, das wird der Sache nicht gerecht.
Wo sowieso der Hälfte rennt vor, du kannst nicht stehen bleiben, dies, egal in was du gehst, LFR, dies, das. Wenn jetzt wirklich der KI-LFR bald mal kommt, dann könnte man über sowas mal reden, aber auch da ist schwierig. Du brauchst so eine Ausgestaltung, du brauchst eine Ausgestaltung dafür.
Und ich finde auch als Lore-Fan fühle ich mich auch so ein bisschen, ich verarsche ist ein bisschen zu viel gesagt, aber ich fühle mich nicht richtig ernst genommen manchmal bei solchen Sachen, weil es gibt sehr viele Gründe, warum Furorion möglicherweise kein guter Anführer ist. Der hat in den letzten Jahren eine Menge Scheiße gebaut. Und nichts davon wurde angesprochen.
Ja.
Da frage ich mich so, haben die alle Amnesie in WoW oder was ist?
Apropos Amnesie. Nur damit man nicht zu viel, damit ich das mal kurz erläutere. Und zwar, wenn man jetzt auf dem normalen Server den Raid spielt und Clear hat, dann steht da auf einmal wer, der da noch gar nicht stehen dürfte. Erstens, also generell es passiert da etwas, oder es kommt das letzte Kampagnenkapitel sozusagen, was quasi, glaube ich, noch gar nicht passieren dürfte und irgendwie macht Blizzard jetzt nichts mehr. Denn der Baum ist rübergegangen zu den Ebenen von Onara. Also auch auf den Live-Servern, jetzt, actually this moment, ist der Baum auf den Ebenen von Onara. Und, was noch viel interessanter ist, Tür steht dort mit Koranus. Was noch viel interessanter ist, die haben zwar ganz viel, so ein paar haben schon Dialog-Options, aber ein paar funktioniert noch, also von Tier zum Beispiel, die funktionierte nicht, oder von Koranus war das, die funktionierte nicht, also Stoneboy. Aber er hat auf jeden Fall einen Text, den man lesen kann, und in diesem Text steht, dass Tür halt keine Erinnerung mehr hat, quasi. Also auf gut Deutsch übersetzt steht da, Tür hat keinen Plan mehr, wer er ist. Aber die Erweckungsquest kommt in 2 Wochen. Nee, nächste Woche.
Und ich frage mich, ob das von Anfang an so geplant war. Weil, wie gesagt, meine Vermutung war ja, Tür ist der Ankerpunkt fürs nächste Add-on. Und der Grund war, Tür hat Wissen. Nach dem Motto, Tür weiß, westlich von Kalim, du hast eine Insel, Avaloren, da geht's jetzt hin ins nächste Add-on, dies, das, tralala. Jetzt mussten sie aber das rausschreiben, weil ja die Wurzelsaga ist. Und deswegen, ach, nee, der hat doch keine Erinnerung. Ist alles vergessen.
Ja, weiß ich nicht. Ich meine, gut, wie gesagt, wir kriegen jetzt auch so ein...
Weil ansonsten hätten wir ein Problem. Ansonsten hätten wir dieses Problem, Tür wüsste von Avaloren, aber warum gehen wir dann da nicht hin?
Ja, nicht nur das, Tür wüsste von ganz... Ich meine, so oder so wäre es ganz wild, das haben wir ja schon ganz oft versucht zu spekulieren. Wie geht das? Wie kriegen wir Tür überhaupt wieder rein? Ne? Der müsste ja erstmal durchdrehen und danach müsste der verrückt werden und nach dem verrückt werden müsste der nochmal durchdrehen und alle Drachen erschlagen und dann zu Odin gehen. Also so oder so eine super schwierige Sache. Aber ich glaube deswegen haben sie auch Odin so abgeschwächt dastehen lassen. Generell verteilen die letzten 2 Jahre sehr viele Power-Down-Rankings. Sehr viele der krassen Charaktere werden irgendwie runtergestuft gefühlt und lebendiger gemacht oder schwächer gemacht. Demon Hunter zum Beispiel haben es abgekriegt. Die waren ja auch mal viel, ne? So krassere Elite und sowas. Jetzt sind es mittlerweile auch die Otto Normal-Duties, die bei den dümmsten. Gott, die sind sonst zum Grab von Vol'jin und haben direkt gesehen, ey, hier läuft was schief und haben die Lage gecheckt wie kein anderer. Da steht eine Sylvanas und so. Keiner checkt das, aber die hatten es gecheckt so. Mhm. Also die waren, und all sowas passiert gerade eben. Und ich glaube, Tyr ist mit Odin, die kriegen das Gleiche. Die werden runtergestuft gerade eben.
Ist ja auch mit Anduin so. Bei Anduin haben wir auch gedacht, so, hey, Anduin, der muss ja ziemlich krass sein, der hat jetzt nicht nur das Licht in sich, der hat jetzt auch die Magie des Todes in sich und so, und jetzt haben wir den Intro Cinematic vom nächsten Add-on bekommen, The Wolf Inn, und nee, wir sehen Anduin gebrochen, zerstört und so, und ist auch plausibel, warum das so sein soll, aber auch da ist es ein da ist es so, ja okay, nee, Anduin ist jetzt nicht der Krasse, sondern ist der Gebrochene.
Auf jeden Fall. Und ich denke, Tür wird da stehen bleiben. Der wird ein Teil der Dracheninseln bleiben. Und das war's.
Ja, den stauben wir jetzt wahrscheinlich ein und hören jetzt erstmal wieder ein paar Add-ons von denen, glaube ich auch.
Der Punkt ist, vielleicht, ich glaube, wir haben alle was anderes gehofft. Das war alles Wunsch.
Ja,
aber mit also, Mimiron hatten wir es nicht anders gemacht damals.
Ja, aber vielleicht, ist vielleicht wieder Wunschdenken, ne? Aber vielleicht The Last Titan. Wir gehen ja zurück nach Ulduar. Aber Ulduar ohne Titanhüter, was, das wäre schon auch ein bisschen komisch.
Gut, da kann natürlich sein, dass wir die dann wieder treffen oder so, auf jeden Fall. Aber es ist schon hart. Ich meine, das war diese Kampagne rund
um Tür. Also jetzt mal lore-technisch gesehen, ne? Und jetzt kommt wieder das Gleiche, was ich gerade eben angesprochen habe mit haben die alle Amnesie oder was? Türs bester Freund. Archedas. Der lebt, lore-technisch gesehen. Ja, wir haben den besiegt in Uldaman, ja, aber der genau, lebt, lore-technisch gesehen. Der müsste sich doch für Tür interessieren. Vorsichtig gefragt. Naja. Warum ist der nicht da? Das ist sein fucking bester Freund.
Tür müsste sich auch für ihn interessieren. Tür müsste sich interessieren. Okay, der hat keiner.
Ja,
der hat
ja, das Tür nichts macht, okay. Aber Archedas müsste doch aufgekreuzt kommen. Das ist das Gleiche wie, warum ist der irdene Ring nicht da in Dragonflight?
Ja. Ja.
Vor allem, weil, jetzt kommt die Stufe obendrauf, da habe ich mich ein bisschen gewundert jetzt, als ich gequestet habe durch 10.2. Wir haben ja unsere Kämpfe in den letzten Quests jetzt hier gegen die allmöglichen Kräfte da von den Druiden der Flamme und von Fyrak und so weiter und so fort. Mhm. Und dann kreuzen ja alle möglichen Charaktere aus der Wokeflor auf. Unter anderem nehme ich auch Thrall.
Ja.
Der ist ja Schamane. Sprich.
Ja.
Sag mal was. Hier, ey, Feuerelementar. Herr Oberschamane.
Wenn du mir mit dieser Szene, wenn du mir da mit Marvel's Avengers Endgame hier da ankommst, ne, mit der Szene da, ne? Mhm. Komm, die haben die doch 1:1 geklaut, oder?
Ja.
Das ist also, doch 1:1, ich bin nicht alleine. Bam, da kommt dann also, von hinten.
Also es ist bekannt, dass Steve Denuser und auch Christy Golden große Fans vom Marvel Cinematic Universe sind.
Ich meine, es ist eine geile Szene, aber du kannst nicht jeden gottverdammten Helden, den wir bitte seit einem Jahr da gerne gehabt hätten, auf einmal dort spawnen.
Ja, auf einmal
lassen.
Sind die alle da, ja.
Ist so.
Ich dachte auch so. Ich weiß nicht, wen ich zuerst gesehen habe, ne? Keine Ahnung, wer es war. Jaina war es, glaube ich. Da dachte ich mir so, oh, Jaina ist da. Vielleicht, weil Katka ja da ist oder irgendwie, ich weiß nicht, ich habe nicht so viel zusammengehalten. Jetzt hinterher könnte man sowas überlegen, ne? Dass Katka nun mal Jaina ruft, weil die verstehen sich ganz gut, weil sind halt zufälligerweise beide Magier. Aber dann sehe ich halt noch einen und noch einen und noch einen. Da waren sie auf einmal alle da. Lord Temar Terror und alle waren auf einmal da.
Was machst du hier, Bruder?
Sogar hier, wo ich nicht mal wusste, wie der Gesundheitsstatus ist. Mechadrill war da und so. Okay. Turalion war da, genau. Das war schon wild.
Ja, und hinterher ist die Hälfte nicht mehr da. Aber das Schöne ist ja auch, du kannst ja dann hinterher mit den quatschen, ne? Das stehen ja dann viele. Kannst ja dann auch Kalegos und Jaina zusammen quatschen lassen. Die haben sich auf einmal ganz lange nicht mehr gesehen. Mhm. Haben sich dann natürlich ein bisschen was zu reden. Malorn war da, hat geschlafen, war da. Echt, Malorn? Warum?
Video? Malorn war da, ja.
Im Video, echt? Hab ich auch
nee, im Video nicht, aber der kannst du dem hinlaufen und musst ihn anklicken, der schläft da.
Ah, okay, gut, das hatte ich nicht. Ich habe selber noch nicht gespielt.
Gehört, glaube ich, auch zur Quest, dass du mit dem redest. Bin mir gar nicht ganz sicher, aber ich meine, es gehört auch zur Quest.
Aber da passiert
nichts Relevantes, aber er ist da.
Das kannst du halt nicht machen, so. Wenn du vorher irgendwie zumindest jemanden losschickst, so von wegen so, ey, wir müssen jetzt, keine Ahnung, so vor 2 Wochen, wo der Patch gelauncht ist, so, dass das in der ersten Kampagne ist, dass wir Botschafter losschicken in alle Himmelsrichtungen. Wir brauchen jeden, diese Dringlichkeit hier. Überhaupt erstmal.
Dingens ist auch da, Eternus.
Ja, geil. Was, Eternus? Ich hab gedacht, das ist Dingsbums. Wie heißt sie? Die andere.
Chromie?
Nee.
Ja, aber Chrome und Eternus sind da und,
ja.
Die gegen so eine Barriere machen die da irgendwas.
Ja. Enormu war auch da. Ja, gut.
Aber also, die sind alle da. Es war ein großes Happening. Was ja auch logisch ist, dass die alle da sind. Jetzt, ne, nicht falsch verstehen. Es ist gut, dass die alle da sind. Man fragt sich eher, warum ist das nicht immer so? Wo sind die eigentlich die ganze Zeit? Machen die alle irgendwie immer Urlaub? Aber es war dann so, weiß ich nicht, niemand sagt irgendwas. Ich erwarte jetzt auch nicht, dass da irgendwie jeder jetzt erstmal eine Stunde Monolog hält oder so, ne? Aber so bei so ein paar Charakteren, wo du weißt, okay, wie eben ein Thrall oder so, oder irgendjemand anders, der mal stellvertretend für die Schamanen spricht an der Stelle. Weil offensichtlich Feuerlande, Druiden der Flamme, überhaupt die Inkarnation, was ist denn jetzt mit dem Schamanismus? Hat das irgendeinen Einfluss? Spüren die was? Ich meine, wir hatten nämlich sonst, in anderen Kontexten hatten wir diesen Bezug. Am Anfang vom BFA hieß es, dass die Schamanen was spüren. Am Anfang von Shadowlands hieß es, dass die Schamanen was spüren. Die spüren das war in jedem viel. Add-on fast so. In Dragonflight, wo es um Elemente dann ging, da war es dann nicht so. Das war irgendwie strange.
Ja, also wie gesagt, und vor allem, es hätte vorher so eine Art geben müssen, dass die überhaupt alarmiert werden, ne? Let's go. Aber interessant ist, dass halt dort auch gesprochen wird, ne?
Ja.
Dass Jaina eben diese Stimme auch hört. Das ist sehr gut. Was ich noch nicht ganz kapiert hatte, wir haben ja auch das Cinematic am Ende oben.
Darüber würde ich auch mit dir reden, ja.
Ich habe es noch nicht ganz kapiert. Wie sind die empowered?
Ja, darüber wollte ich auch mit dir reden. Also.
Also, ja, gut. Das ist schön. Das ist sehr schön.
Also, ich habe eine Idee, wo sie damit hingehen könnten, wollen, tun, täten, maybe. Aber an der Stelle versteht man das nicht. Also wenn meine Theorie richtig sein sollte, versteht man das nicht. Ich fange mal ganz am Anfang an. Drachenaspekte wurden ernannt durch ein Ritual von Tyr. Bei diesem Ritual haben die Monde eine bestimmte Konstellation. Es heißt, dass die verschiedenen die verschiedenen Titanhüter, die ihre Kräfte stellvertretend für die Titanen an den Drachen übergeben hätten. Das heißt, alle Titanhüter haben da was zu tun, vielleicht die Titanen, vielleicht Tyr und vielleicht die Monde und damit vielleicht sogar Ilun. So, das war bisher ungefähr, wir wussten nie hundertprozentig wie und was und warum und keine Ahnung, aber unser Kontext war ungefähr das. Mhm. Jetzt haben wir diesen Cinematic am Ende von Amir Drassil. Und da werden die Drachenaspekte ebenfalls ernannt durch so einen Gasschleier, was Azeroth sein könnte. Es heißt, Azeroth selbst ernennt die Drachen zu Drachenaspekten. So. Also. Jetzt die Theorie, die ich habe. Wie kann das sein? Wie ich gerade eben gesagt habe, bei dem Ritual, wo Tyr die Drachen zu Drachenaspekten gemacht hat, spielen die Monde eine entscheidende Rolle, also Ilun. Wenn der smaragdgrüne Traum eine Domäne ist, bei der Ilun einen erheblichen Einfluss hat, könnte auch hier Ilun eine Rolle gespielt haben, als Sender, Empfänger, whatever, von diesen Kräften.
Ja.
Eine andere Idee, die mal zusammenhängt, wie hat jetzt Azeroth einen Einfluss darauf, ist eine Idee, die sehr alt ist und die immer mal wieder angesprochen wird, nämlich der smaragdgrüne Traum ist der Traum, den Azeroth träumt. Und wenn sie die Voltzo-Saga erzählen wollen, könnten sie diesen Stick drehen, dass Ilun Azeroth ist in ihrem eigenen Traum. Also, dass sie erzählen wollen, Azeroth träumt den smaragdgrünen Traum und ist, Ilun ist dann quasi Azeroth selbst, aber halt, wenn Azeroth träumt, das ist ihre Repräsentation in ihrem eigenen Traum. Das Problem an der ganzen Sache ist, ich rate ins Blaue hinein, ne? Also der Cinematic gibt das nicht her. Der Cinematic gibt nur her, Azeroth hat die Drachen zu Drachen gemacht, Drachenaspekten gemacht. Und das war's.
Glaubst du, dass es der Baum war? Dass es die Irrwische waren? Die Ermächtigung durchgeführt haben. Also die sozusagen der Superleiter waren.
Der Baum.
Die Macht des Baumes. Weil danach ist er ja auch übergetreten.
Aber bisher war es mit dem Baum immer umgekehrt, ne? Also zum Beispiel die Drachen haben die anderen Bäume gesegnet, ja, teilweise und teilweise auch nicht. Also Teldrassil und der Baum bei Mount Hyjal.
Ja,
jetzt wäre es so ein bisschen umgekehrt.
Der war ja anders gesegnet, eh schon, von Elun und von der Winterkönigin. Vielleicht hat das ja gereicht. Aber vielleicht ist der Baum die Quelle der...
Gut, aber damit kriegen wir wieder Elun rein, ne? Ist noch eine weitere Elun-Ebene.
Genau, genau. Und würde auch Sinn machen, warum Vyra noch einfach auch ermächtigt werden kann, obwohl die gar nichts damit zu tun hat. Was soll ich meinen?
Ja.
Dann könnte das nämlich passen. Aber das ist super, super weird. Also, ich kann schon mal spoilern, aber ich versuche gerade eine Zusammenfassung zu schneiden, videotechnisch. Qualität von Ingame-Cinematics, wie schlecht die werden.
Aber das Ding ist, guck mal, hier, Ebenhorn. Unser Aspekt der Erde. Der sagt ja was dazu. Und der sagt sowas wie von wegen, dass er die Stimme gehört hat oder so ähnlich und dass sich das gut anfühlt. Irgendwie so ein Spruch bringt er. Und Neltharion und auch Iridikon im Übrigen auch, die hören ja die Stimmen der Erde. Ja. Manchmal heißt es, das sind die Stimmen der alten Götter. Manchmal heißt es, es ist Azeroth selbst. Manchmal heißt es, es ist Terrasane. Das ändert sich je nach Kontext. Aber es werden ja wohl nicht die Stimmen der alten Götter in dem Fall gewesen sein. Fände ich zumindest sehr komisch. Und es wird auch nicht die Stimme von Terrasane gewesen sein. Sondern die wollen damit nochmal deutlicher implizieren, das war jetzt wirklich Azeroth.
Denke ich auch.
Und passt ja auch dazu, dass die Wurzelsaga starten soll, oder?
Ja, schon. Irgendwie, wie ich gerade schon gesagt habe und wie es auch gerade noch im Chat steht, es wirkt alles so, wir müssen jetzt schnell alles in diesen Trichter klopfen. Alles muss Wurzelsaga, jetzt, so.
Ja, also ich habe, wie gesagt,
gar nicht mehr zu Ende erzählen,
ich habe ja auch gedacht, dass die Drachen mächtig werden am Ende von Dragonflight, dass das darauf hinausläuft. Klar. Aber ich dachte, ich dachte, das geht über Tür.
Ja, selbst wenn es über jemand anderen gegangen wäre, aber dann bitte erzählen.
Ja, jetzt
erzählt uns doch, was ist denn da überhaupt los?
Ja, also jetzt ist so, also Azeroth hat das gemacht, wir wissen nicht warum.
Genau, aber ich meine, der Punkt ist ja, Gott, wir waren schon früher ganz oft in WoW an Orten und an Punkten, wo wir gedacht haben, boah, wir haben Fragezeichen über den Kopf, weil wir einfach im Regen, wir wurden nicht im Regen stehen gelassen, sondern wir wurden in einem Süßigkeitenwahn ausgesetzt als 12-jähriger Bub mit einem 1-Million-Euro-Koffer. Mhm. Jetzt werden wir im Regen stehen gelassen. Das sind zwei komplett unterschiedliche Art und Weisen, wie man uns mit offenen Fragen zurücklässt. Früher hat man diese offenen Sachen richtig nice verpackt. Das war geil, das war schön. Wir konnten spekulieren und die und da und alles ist explodiert im Schädel, weil geil. Jetzt ist so, hä? Und das ist so komisch.
Als ob halt,
sie erzählen wollten.
Ja, es ist ein bisschen komisch tatsächlich. Ich finde es auch irgendwie unbefriedigend. Es stellen sich halt, also erstmal, genau, einmal dieses, was wir jetzt schon angesprochen haben, dass, also Azeroth macht das offenbar. Mhm. Wir wissen nicht warum und wie genau, wissen wir auch nicht. Ich würde sogar sagen, es ist unklar, was das bedeutet. Also,
ja.
Was bedeutet denn jetzt, die sind wieder ermächtigt oder erhoben? Also, was ist der Unterschied, außer ihre Augen leuchten? Sind sie jetzt stärker? Und wenn ja, in welcher Hinsicht? Was können die jetzt, was sie vorher nicht konnten? Kann Nostromo jetzt noch schneller durch die Zeit reisen? Oder, was ist der Punkt? Weil vorher hätte man sagen können, vielleicht kann man das jetzt immer noch sagen, ich weiß es nicht, dass auch dieses Ritual, was Tyr gemacht hat, letzten Endes gar nicht die Drachen mächtiger gemacht hat, sondern vielleicht auch nur gebunden hat, dieser titanische Einfluss. Dass man sagt, okay, das ist eine Art Versklavungsritual und es wurde uns immer verkauft, als die wurden mächtiger gemacht. Maybe. Weil man muss ja jetzt mal ehrlich sagen, die Drachen waren jetzt in den letzten Jahren, obwohl sie ja angeblich nicht mehr mächtig waren, trotzdem irgendwie mächtig, wenn sie wollten. Ja.
Ich meine, überleg mal, wie oft Alexstrasza mit ihrer Flamme übers Land geballert ist.
Ja. Und wenn es die Bindung ist, sind sie jetzt an Azeroth gebunden?
Aber das würden die doch nicht freiwillig so machen.
Weiß ich nicht. Da
Vyranov? Virenav selbst sagt ja auch jetzt noch, ich meine, klar, sie steht da oben bei, ne? Sie ist jetzt oben mit beim Valdrakken im Turm drin. Aber sie sagt auch jetzt noch, dass sie nicht weiß, wo ihre Zukunft hingeht. Sie weiß nur, dass Alexstrasza ein offenes Ohr hat und das ist alles, was sie will, mehr nicht. Aber sie fühlt sich immer noch nicht so, hey, yo, ich bin jetzt hier, ne, Drachenaspekt, ich mache jetzt auf Lock mit euch.
Ja, und es wird ja noch mal Stufe interessanter, weil, also ist ein kleines Detail und jetzt gehen wir mal wieder ein bisschen in die handfestere Spekulation oder in die, wo man sagen kann, das ist tatsächlich ein ganz interessanter Hint. Und zwar, laut Aussage der Titanen in den Chroniken, unter anderem, aber nicht nur da, ist Azoth ja ein Titan.
Aha.
Und in den Cinematic, was wir jetzt bekommen haben, heißt es, die Drachen wurden nicht von den Titanen ermächtigt, sondern von Azoth. Dieser Satz ergibt aber nur wirklich Sinn, wenn Azoth kein Titan ist.
Ja, das ist das Nächste. Das heißt, sie ist die Erste.
Wahrscheinlich.
Ich meine, das war für mich ja schon länger klar.
Also ich würde auch vermuten, dass Azeroth Creation ist oder aber was auch immer oder die erste oder ich hatte auch mal die Idee, dass ist noch ein bisschen wilder, aber geht in eine ähnliche Richtung. Azeroth ist ein Titan, tatsächlich. Aber die Titanen sind keine Titanen. Sondern die Titanen haben von Seraph Ordos erfahren, sind da eingebrochen und haben sich in titanische Körper rumgefrachtet. Und die haben dann behauptet, sie seien die Titanen.
Ich glaube tatsächlich.
Aber das ist sehr spekulativ.
The World Soul Saga und The World Soul, und das wird darauf hinauslaufen, das ist schon eine Weltenseele, aber die Weltenseele, das ist die eine, der Mastermind an Weltenseele. Mhm. Also dieses, der Core von all dem, die braucht auch gar keinen Körper, die wird nicht zu einem Körper, sondern sie ist das Rechenzentrum, das Innere, das Erste, das
vielleicht
was
ist,
die Energie bereitstellt.
Maybe ist auch die Ordnung was Besonderes als kosmische Macht. Könnte auch sein, dass man sagen kann, hey, die Ersten, die bringen ja Ordnung in den Kosmos, indem sie ihn strukturieren, so wie sie ihn strukturiert haben. Mhm. Und dann ist vielleicht tatsächlich Ordnung was Herausragendes. Und dann kann man vielleicht wirklich sagen, Azoth ist ein Titan. Aber trotzdem hast du irgendwie einen Unterschied. Also, dann ist Azoth halt ein besonders mächtiger Titan, der, was ja sowieso auch schon in den Chroniken quasi drinsteht, der sich deutlich unterscheidet von den anderen Titanen.
Hm. Ja klar, sagen wir, sagt ja, spüren sie ja, wie mächtig Azoth sein soll. Und deswegen gehe ich ja auch schon immer davon aus, dass es halt kein Titan ist oder halt Main-Titan oder sowas, ne? Das ist halt der Punkt.
Ich habe dich das bestimmt schon mal gefragt, aber ich habe es vergessen. Wie siehst du Argus in dieser Hinsicht?
Argus ist auch eine ganz schwierige Hausnummer, aber ich glaube auch ein ganz normaler Titan, der halt doof geschlüpft ist.
Okay, weil es gibt ja Leute, die sagen, es ist eine gängige Theorie, dass Argus das Gegenstück zu Azoth ist.
Nein.
Azoth ist quasi die Kreation, das Erschaffen, das Licht und diese Finsternis, von der die Titanen sprachen bei der Schöpfung, das ist Argus, die Vernichtung, das Unmaking, der wahre Void.
Nein, dafür war der zu wenig, zu klein, zu nichtssagen, zu.
Ja, aber da wäre dann die Story, die Vertreter dieser Hypothese dann haben, dass du ja weißt durch das Hörbuch, dass Argus hintergangen worden ist, eingesperrt worden ist, dass das verdrängt worden ist, dass Sargeras über all die Zeit.
Wissen wir auf jeden Fall, aber der orthonormale Spieler würde Argus nicht als den Riesen wahrnehmen, wie man zum Beispiel Azeroth wahrnehmen würde. Mhm. Das ist halt das, aber, ne? Der wurde nie in die Richtung aufgebaut.
Aber es würde zum Beispiel auch den Shadowlands-Plot noch auf eine andere Weise erklären. Wir haben die lame Erklärung des Overflows beim Arbiter, aber wenn Argus tatsächlich das Unmaking ist, also die Schöpfung zu rückgängig zu machen, zu beenden ist, dann ist es nicht verwunderlich, warum Argus einen Konstrukt dieser Macht deaktivieren kann.
Übrigens, weil er auch gerade steht im Chat, können wir gerne darauf eingehen. Aber das Pantheon ist doch gedruckt, unter anderem auch Argus ist aus dem Planeten geboren. Genau, aber ich glaube, so passiert
wissen wir
das
nicht.
Also er ist aus dem, die Weltenseele ist aus dem Planeten, soll aus dem Planeten gezogen worden sein.
Ja,
aber dann holt man halt irgendwo aus dem Zerif den passenden Körper aus dem 3D-Drucker und dann fügt man die ja zusammen. Ist ja nichts anderes, als was wir mit dem Orakel gemacht haben. Das sind ja nur die Körper, die dort gedruckt wurden.
Richtig. Müssen ja wählen. Pelagos hat ja vorher existiert. So, genau. Und die Idee ist jetzt folgende. Der Kerkermeister hat auch vorher existiert.
Ja.
Auch Denatrius hat vorher existiert. Ihr wisst schon. Und das deckt sich zum Beispiel, dieser Ansatz, auch mit dem, was der Pilz erzählt im Ardenwald. Der Pilz in Ardenwald erzählt ja, dass es eine Zeit gab, bevor die Winterkönige ankamen. Sprich, wer auch immer die Ersten den Kosmos gebildet haben, geformt haben, geordnet haben, die haben irgendwie wahrscheinlich Seelen genommen, wo immer sie diese Seelen her hatten, und haben sie in diese Konstrukte gepackt.
Ja.
Das zum einen. Das zum anderen wissen wir nicht, ich möchte das nochmal betonen, wir wissen das nicht, dass das bei den anderen Mächten im Universum genauso ist. Das ist eine plausible Annahme, aber wir waren nicht in Seraf Ordos, wir wissen nicht, ob die Titanen aus Seraf Ordos stammen und so weiter und so fort. Das ist alles nur Analogie, dass wir sagen, genau. Wenn das beim Seraph Mortis so ist, dann wird das bei Seraph Ordos genauso sein. Tatsächlich haben wir nur Informationen, die ihm so widersprechen würden. Also wir haben
außer die eine Information über das Buch in Uldaman, über die Schöpfung, dass wir darüber nicht reden sollen.
Genau, und die sagen, man soll nicht darüber reden.
Würde das nochmal, ich würde nicht ganz sagen untermauern, aber in die Richtung mitdeuten.
Zumindest sagen die Titanen, dass es die Ersten gibt und so, ja.
Ja.
Das stimmt.
Ja, schwierig.
Aber es könnte genauso gut heißen, auch wenn diese Theorie teilweise auf sehr viel Unbeliebtheit stößt, dass die Titanen die Ersten sind. Und dass man nur nicht darüber reden soll, weil man diesem Kram nicht auf die Schliche kommen soll.
Aber das wäre auch wirklich, die sind mir ja jetzt schon so unsympathisch. Also wirklich, ich glaube, es gibt ja kaum was Unsympathischeres als die Titanen.
Ja, irgendwie schon, aber irgendwie auch nicht. Also es passt vielen Spielern auch einfach nicht, dass die Titanen gleichgestellt worden sind mit anderen Mächten. Ne? Also es ist eine Entwicklung der Lore, die rückblickend auf die letzten, weiß nicht, wie lange geht denn das schon, letzten 10 Jahre, es geht ja seit Legion so ungefähr. Einige Spieler hätten sich gewünscht, dass die Titanen halt die Götter bleiben.
Ja, und ja, Sageras muss der Supermächtige bleiben und so.
Das ja, genau.
Das. Ja, klar. Ja, verstehe ich auch irgendwie, aber hat man ja jetzt nun mal umgemünzt. Trotzdem verstehe ich immer noch nicht, wie die Aspekte empowered sind. Ich glaube, das werde ich auch nicht verstehen. Also nur, weil wir da gerade angefangen haben. Aber
das kommt ein bisschen random, ne? Also vor allem, es stellen sich ja sehr viele Fragen. Jetzt mal angenommen, Azeroth war das, ne? Also wir gehen die Cinematic mit und machen jetzt keine große Verschwörungstheorie oder so, sondern wir sagen, okay, Azeroth war das. Warum wartet Azeroth, bis der Kampf vorbei ist? Bufft man nicht vor dem Fight?
Ja, maybe.
Das habe ich, also jetzt...
War halt ein Paladin, der kam zu spät.
Ja, also irgendwas ist da doch komisch.
War die Questabgabe.
Ja.
Hä? Das war die Quest-Rewards. Das war das.
Ja, also...
Nicht wir haben die Quest abgegeben, die haben die Quest abgegeben, die Säcke. Ja.
Und wenn es daran liegt, dass Amir Drasil gerettet werden musste, weil Amir Drasil eine zentrale Rolle dafür spielt, weil Amedrasi das gemacht hat oder der Leiter war, auf den Azeroth die Drachen ermächtigen konnte und dafür musste der Baum aufhören zu brennen oder der durfte nicht gestört werden dabei oder whatever, dann zeig es mir, show me.
Musste oder hat der Baum vielleicht sogar die Energie von Fyrak absorbiert?
Ich glaube nicht. Aber wenn ja, dann müsste es den Baum ja verändern, oder nicht?
Nicht unbedingt. Vielleicht hat er einfach nur die Energie, sagen wir mal, ne? So, also rein wirklich, wir reden vom rein energietechnischen her.
Ja. Und aber guck mal, ja, schon. Aber im Grunde genommen hat Fyrak das ja auch gemacht. Fürk hat ja im Grunde genommen auch nur die Schattenflamme absorbiert und es hat Fürk ja verändert. Und wenn das die Story ist, was Schattenflamme halt mit einem macht, dann müsste das ja auch bedeuten, dass Amidrasil sich verändert hätte oder jetzt
schon, die Sachen sich verändern. Aber das würde dann erklären, warum der auch ab dann übertritt in die Welt. Oder es ist halt erst mit dem Übertritt möglich gewesen, weil dann die Verbindung vom smaragdgrünen Traum nach Azor da ist. Vielleicht konnten die Drachen im Traum gar nicht empowered werden, sondern die mussten auf Azor empowered werden. Aber auf Azor zum Empowern gab es halt keine Brücke. Und das war dann jetzt halt die Brücke. Er war rübergetreten, also konnte er empowern. Das könnte natürlich sein. Aber da gibt es noch ein Cinematic. Wir haben echt viele Cinematics bekommen, muss man schon sagen. Ich wünschte, es wären weniger und ich wünschte, das Skript wäre irgendwie besser gewesen dafür. Und zwar gehen dann ein paar zum unter dem Baum wieder. Ysera hat auf einmal einen Moment mit Alexstrasza gehabt. Wow, cool, dass die nach so langer Zeit dann doch nochmal... Ja, die haben gar nicht miteinander gequatscht anscheinend, weil wir kriegen nur einen Satz mit. Schön, dass wir die Zeit miteinander jetzt hatten.
Ja, vielleicht haben sie auch miteinander geredet, aber wir bekommen das Gespräch nicht mit.
Was halt so weird, das ist ja eh einer der weirdesten Things, seitdem Ysera wieder zurück ist. Egal, okay.
Aber das haben wir schon immer kritisiert, muss man dazu sagen. Das ist eine Schwäche von WoW seit Bestehen. Und ich finde, das sollten sie sich bei, ich habe es zwar nicht selbst gespielt, aber man sagt mir immer, das sei in Final Fantasy Online anders, dass Charaktere miteinander reden, wenn sie Freunde, Lebenspartner, Gebrüder, Geschwister, whatever sind, und die sich dann wiedersehen nach 20 Jahren und leiden und haben viel erlebt, dass sie sagen, hey, schön, dich wiederzusehen. Und im WoW stehen die einfach nebeneinander und es wäre nichts gewesen. Und
ist so. Ja, oder halt auch so manchmal so weird, wie gesagt, so Vironov, Netadrachen, Furorion in Valdrakken. Nein, wir reden nicht weiter. Auf jeden Fall kommen dann Merifra angelatscht mit Tyrande und wem noch? Weiß ich gar nicht. Uns, ne? Ich glaube, sind nur wir dann noch dabei.
Müsste ich noch mal schauen, aber ja.
Auf jeden Fall nichts Wichtiges. Und Ysera sagt dann auch, okay, cool, ich muss jetzt gehen. Macht das dann auf einmal ganz schnell. Sagt ihrer Tochter einmal ganz kurz so, tschüss. Verliert noch mal so eine mickrige Träne und geht dann. Das kann doch nicht sein. Also erstens das. Ich meine, wir hatten einen richtig geilen Ysera-Abschied mit einem Cinematic, der quasi 90% der WoW-Spieler, selbst Hype-Raidern, die mit Lore nichts an der Mütze hatten, haben geheult bei dem Sting, wo Ysera gestorben ist. Da hat jeder geflennt, ist so. So, das war
auch die Shadowlands-Quest, wo man Ysera dann zur Winterkönigin bringt und so, war auch ziemlich cool.
Da hat wirklich, also das war ja, hui. So, und erstens, das ist das Problem. Da war nichts Episches, dass sie gegangen ist. Da war überhaupt nichts Episches. Und zweitens, ich glaube, Tyrande hat da irgendwen vergessen. Und die Cinematic-Schreiber hat da irgendwen vergessen. Nach diesem Cinematic oder in diesem Cinematic.
Ja, oder es muss irgendwie beendet werden. Also es könnte auch einfach sein, dass man so gesagt hat, alles klar, jetzt kommt mal zum Schluss hier. Die Story interessiert niemanden mehr. Oder?
Ja, aber genau so fühlt sich das an. Das kann doch nicht sein, weil...
Nein. Vor allem, ich finde es so schade, auch bezogen auf Fürak. Ne? Also, ich finde, Fürak wurde relativ gut aufgebaut, tatsächlich. Ich habe da wenig dran zu meckern. Der ist jetzt ein primitiver Bösewicht, aber für einen primitiven Bösewicht war der cool in Szene gesetzt und so. Und ich finde, der hätte einen geilen End-Cinematic verdient. Das war ein guter Bösewicht.
Also, ich würde sagen, neben Lich King und Deathwing tatsächlich mit einer der besten Bösewichte überhaupt, würde ich den hinstellen, bis auf die letzten Moves in Sin 2. Ne, wo dann halt der Avenger-Move gemacht wird, weil er agiert einfach blöd.
Wie gesagt, der hat keine so mega reiche Story, der war nicht so nicht intelligent, aber wenn du einen dummen Bösewicht schreiben willst, war das ein gut geschriebener, dummer Bösewicht. Da kann man überhaupt nichts sagen. Der war wütend, der hatte Temperament, der war irgendwie ganz funny, er hatte nachvollziehbare Motive und hatte dann auch eine nachvollziehbare Beeinflussung vom Void und so. Ja. Nie hat man sich gefragt, warum macht er das jetzt oder so, sondern das war von A bis Z ein gut geschriebener Charakter. Ich will jetzt nicht sagen, das ist mein Lieblingscharakter, auf gar keinen Fall, aber für das, was er sein soll, war er perfekt.
Ja, aber der Abgang war so, tschüss. Aber wie gesagt, wegen der Anspielung gerade eben, die haben da jemanden vergessen im Cinematic. Malfurion, was ist denn jetzt mit dem? Muss der jetzt noch mal 10 Jahre da pennen oder was?
Wahrscheinlich machen wir eine Quest oder so und holen den rüber.
Aber es kann doch nicht sein, dass da Ysera geht und Tyrande nicht ein einziges Mal nachfragt, kommt jetzt dann direkt Malfurion? Wo muss ich den abholen? Sind die Klamotten schon in der Reinigung? Ja, ey, nichts. Nichts. Ja. Die hat alles geschafft, was die beiden geplant haben. Die haben einen neuen Baum, ein neues Zuhause. Der Baum ist drüben, Führer abgewendet. Alles ist tutti frutti. Die kann glücklich sein mit dem.
Die fragt nicht mal. Ich weiß es nicht genau. Also, ja.
Nein, das ist schon wieder genau dieses, ey, ich hasse mich so zu hören, wirklich, weil ich nicht der bin. Aber das ist scheiße geschrieben.
Ja, ich habe das schon, ich war das mal in der letzten Ausgabe, ich weiß es nicht mehr genau. Ich habe schon mal gesagt, das Problem an Dragonflight, ja, es war bei der letzten Ausgabe, wo auch das neue Addon beschrieben. Und ein großes Problem, das Dragonflight hat, ist, dass es zu viel Story ist. Es sind zu viele Charaktere mit zu viel Hintergrundstory, den man wahrscheinlich nicht mal gerecht werden könnte, selbst wenn man es wollte. Du kannst nicht 5 Drachenaspekte gleichzeitig erscheinen lassen, dann neue Urinkarnationen einführen, das im Smaragdgrün-Traum abhandeln und also wie viel Story du da auf einmal bringen musst. Das ist fast ein Add-on wert. Also nur der eine Patch, was du da an Story erzählen könntest.
Definitiv, definitiv. Aber sie nehmen doch den Plot auf. Der Plot war ja dieses Tauschen Malfurion und Ysera. Und sie machen mit diesem Cinematic, ja, wollen sie ja den Plot schließen. Diese Sera geht wieder. Aber dann muss Malfurion kommen. Mhm. Ja, der kommt nicht. Der ist vergessen worden. So. Ey, das fühlt sich doof an. Ich meine, ich mag Malfurion nicht, wirklich nicht. Als geschrieben, also er ist. Mag ich nicht, ich will den gerne töten. So, Sylvanas Forever. Aber den hätte ich da sehen müssen.
Ja, Tyrande hätte da mehr zu sagen müssen, Malfurion hätte mehr zu sagen müssen. Man kann auch überlegen, dass Cenarius was hätte sagen müssen. Schließlich war Cenarius Malfurions Mentor und so weiter.
Ja, nee, der redet über eine Eule, über die wir jetzt einfach immer noch nicht mehr wissen. Ja. Das ist auch so ein Ding mit der Eule. Was ist denn das jetzt?
Ja, ich habe mal kurz die Idee gehabt, dass die Eule ein Dreadlord ist, einfach weil uns ja erzählt wird, dass die Eule mal verbannt worden ist aus dem Smaragdgrün-Traum und dann war sie auf einmal wieder da und sich dann, ich weiß nicht mehr genau, im Questtext oder so stand irgendwie sowas drin, wie keiner weiß so genau, wie diese Eule wieder in den Smaragdgrün-Traum kam. Mhm. Das erinnern wir uns an das Buch der ungesehenen Gäste aus Shadowlands, wo es heißt, dass die Schreckenslords ein großes Problem hatten, in die Domäne des Lebens zu kommen, aber sie dann doch letzten Endes irgendwie einen Weg gefunden haben.
Ja.
Und maybe ist es die Eule. Aber so ganz sicher bin ich mir auch nicht, weil die Eule ist halt auch der, wie sie es genannt haben, der Lore der Veränderung. Das heißt, dass der Lore der Veränderung ein bisschen Sprung in der Schüssel hat, könnte auch einfach sein, dass der Lore der Veränderung halt einen Sprung in der Schüssel hat und das war's. Es ist, was es ist.
Ja, aber warum haben die den reingebracht? Für was? Für ein geiles Model, dass Druiden dann eine neue Flugform kriegen oder was?
Es gab dieses Interview, was sehr auseinandergenommen worden ist von vielen Leuten. Mit einigen WoW-Entwicklern, vielleicht hast du was mitbekommen, wo unter anderem die Aussage fällt, wenn irgendjemand im WoW-Team eine Idee hat und dafür brennt, dann kann er diese Idee umsetzen und man sorgt sich schon irgendwie dafür, dass es passend gemacht wird.
Ja, das ist schon was her, ne? Das Interview ist schon was etwas länger,
Und da ist dann quasi die Idee, hey, lass mal diese Eule machen, die ist witzig und alle anderen so, ist jetzt nicht, widerspricht dem nicht komplett, dass wir eine verrückte Eule im Smaragdgrün-Traum haben, warum denn nicht? Also irgendjemand im Team, einer der Writer hat sich gedacht, ich hab Bock auf diese verrückte Eule und dann ist die halt reingekommen.
Ja, wahrscheinlich das die Blaupause. Das könnte alles sein. Erweiterungen rundfliegen und hier, jetzt können wir es reinbringen.
Ja.
Ja, und das ist dann, aber auch das Einzige, wie. Aber das ist ja das, was du gerade schon sagst. Du hast schon so viel Lore. Und dann bringst du so einen Charakter, den überhaupt nicht. Der hätte ja geil sein können. Quonsu könnte ja wirklich geil sein.
Ich finde den auch geil. Ich mag den durchaus. So ist er nicht.
Dann hätte ja am Anfang einer Expansion wäre das ein potenzieller Bombsamni gewesen. Definitiv.
Ja. Geht in eine ähnliche Richtung.
ja, ordentlich einen Schuss weg. Aber der ist random zum Schluss gekommen. komplett nicht auserzählt, nicht durcherzählt. Und die Story hätte man sich nehmen können, um Malfurion zurückzubringen. Also, weiß ich nicht. Ja, das halt das, was so schwierig.
Ja, doch diese ganze, alle sich so kämpfen, Szene weglassen sollen. Weil, wie ich gerade eben schon gesagt habe, wirft so viele Fragen auf. So, was ist denn jetzt? Sagt Jaina und Caligos, da hast du gesagt, ich kenne die Szene gar nicht, dass sie sich unterhalten, aber gut, immerhin gibt's die dann anscheinend. Aber
die gibt's.
Die ganzen ganz anderen cool. Charaktere ja genauso. Also. Und genauso kann man sich fragen, sind denn jetzt wirklich eigentlich alle da? Also zum Beispiel Lord Materon ist ja da, ne?
Ja.
Aber ist da eine Braut da? Hier die,
Talisra.
Talisra? Ist sie da? Ich glaube nicht.
Hab ich nicht gesehen, glaube ich nicht. Ja, die hütet die Kinder.
Haben sie schon Kinder?
Ich gehe ganz stark davon aus, dass die Gas gegeben haben. Elfen-Empire muss ja irgendwie bestehen. Oh, ne?
Stimmt, du hast ja dieses Quel'Thalas-Ding dann in Midnight, ne? Wird uns dann das Kind von Lord Materon und Talisra vorgestellt? Die Zukunft der Elfen? Fall.
Natürlich. Also, ganz im Ernst, das ist mein Stern am Nachthimmel. Ich weiß, sowieso Midnight passt dann all geil, aber ich höre sowieso durch die Bank weg, sagen die meisten, die freuen sich auf Midnight anstatt auf The War Within. Da freuen die sich zwar alle auf die Warbounds, weil auch mega krass ist, was da kommt mit der Kriegsmeute.
Ja, als Quester, als Altspieler, Twinkspieler, wie auch immer.
Aber alle, die, wenn du so quer durch die Bank fragst, ey, wenn ihr an The World Store Saga denkt, auf was freut ihr am meisten? Midnight. Man weiß nichts, aber Midnight.
Also als jemanden, den ich, der sehr an der Kosmos-Lore interessiert ist, freue ich mich wahrscheinlich am meisten auf The Last Titan, muss ich sagen.
Ja.
The War Within bisher, also ich finde die Geschichte mit den Arati mega interessant. Das catcht mich total. Und auch die Neruba. Aber die Sache mit den Zwergen und keine Ahnung, weiß ich nicht, ist jetzt so, ja, okay. Mal gucken, wie sich die Sache entfaltet mit Azeroth spricht zu den Leuten. Das kann auch super interessant sein, tatsächlich.
Auf jeden Fall.
Auch was mit dem Schwert abgeht. Ich meine, der Cinematic endet jetzt so, dass wir vielleicht wieder ein bisschen Lore zu Sagaras Schwert bekommen. Was da genau passiert. Vielleicht bekommen wir auch keine. Vielleicht stehen die. Also das finde ich übrigens richtig lame. Wenn wir jetzt eine Cinematic bekommen, wo das Schwert zu sehen ist, und wir kriegen keine Quest beim Schwert oder irgendwas zum Schwert, das fände ich ziemlich seltsam.
Pre-Event-technisch, ne? Das Pre-Event müsste am Schwert sein.
Ja.
Müsste wirklich, safe. War nicht das Pre-Event Battle for Azeroth auch am Schwert?
Was heißt Pre-Event? Du hast da diese Quests, die du da machen kannst in dem Fall, ne? Das du hast das ja Ende dieses... Legion. Du hast ja einmal die Goblins, also auf Horde-Seite, die du unterstützt, oder den SI-7 und so weiter, die du auf Allianz-Seite unterstützt. Kannst du auch heute noch spielen, tatsächlich.
Ja.
Und dann gibt's ja noch dieses, da hast du ja noch diese Zwielichtanhänger, die da auch sind.
Genau. Wo du dieses Buch auch gefunden hast von diesem Buch.
Genau. Ne? Ottmok oder so ähnlich hieß der. Genau.
Ja. Ja, aber trotzdem, ich muss sagen, The War Within catcht mich da schon am meisten, oder ist so meine Perle am Himmel, wo ich mir denke.
Du meinst Midnight, ja.
Midnight meine ich ja. Wo das so richtig, richtig wieder anders werden kann durch Elfen-Empire. Weil jetzt gerade ist lore-technisch schwierig.
Was ich noch nicht gesagt habe, ich finde den Namen Midnight für ein Addon nicht gut. Liegt vielleicht an mir, aber es klingt irgendwie komisch.
Ja, das also. Passt halt nicht, ne? World of Warcraft Midnight passt halt gar nicht rein. Das passt nicht in diese. Nee. Finde ich auch nicht. Aber es ist, ne, wie Twilight, da stehen halt alle drauf.
Ja, also vielleicht hat es auch einen tieferen Sinn, der sich ja dann entfaltet, dass man irgendwas, hat es irgendwas tatsächlich mit der Nacht zu tun? Weil uns wird erzählt, dass was irgendwie mit der Void und das Shadow kommt, oder das hat natürlich irgendwas mit Dunkelheit zu tun, ist schon klar. Aber vielleicht hat es ja was mit der dunklen Seite Elun zu tun oder irgendwie so ein Geschnacksel. Erstmal, Midnight ist für mich eher so ein Add-on-Name, wo den ich auch wieder in Final Fantasy oder so vermuten würde. Ich hätte nicht gedacht, dass ein WoW-Addon mal Midnight heißt. Das klingt irgendwie nicht passend.
Nee, aber das ist einiges, was WoW jetzt in diese Richtung geht, storytechnisch, erzählungsmäßig, ne? Disney-Plus-Erzählungen halt, ne? Die verändern sich ja da in diese Richtung schon stark.
Ja, das ist auch so eine Sache, die wurde jetzt mehrmals gesagt und ich fühle die ein bisschen. Und zwar dieses Dragonflight ist ein sehr emotionales Add-on. Du hast immer irgendwelche Cinematics und so weiter, wo Leute Gefühle haben und anfangen zu weinen oder jetzt in dem neuen Cinematic ist es wieder, da geht es irgendwie darum, dass sie alle zusammengehalten haben und Freunde sind und so. Und ich habe nichts dagegen. Gar nicht. Ist cool, dass das passiert. Ich finde Gefühle auch super. Nur das alleine ist es auch nicht.
Nee.
Ja, ich brauche auch nicht nur den Ork, der mit seiner Keule auf den Boden haut, bevor er auf den Menschenschädel haut. Ja, nur Gewalt ist auch scheiße.
Aber
es braucht beides.
Ja.
Ich brauche Freundschaft, Familie und so weiter und so fort. Aber ich brauche auch den epischen Kampf, wo der eine den anderen auf die Schnauze haut.
Ja, auf jeden Fall. Und das ist es ist nicht mehr so da. Haben wir jetzt eigentlich übrigens, ich versuche gerade zu überlegen, haben wir alle Cinematics jetzt durch?
Ich glaube schon.
Aus 10.2?
Ja, ich glaube schon. Alle relevanten zumindest.
War da nicht noch eins?
Ich weiß, es gibt so Cinematics.
Weil es mir gerade nochmal gekommen ist. Also Jaina und Kallek reden tatsächlich auch darüber, dass sie,
das habe ich noch nicht mitbekommen,
dass sie keine Zeit füreinander, also dass sie Zeit voneinander brauchten, ohne einander. Aber sie reden auch in Vergangenheitsformen. Sie brauchten es, aber jetzt nicht mehr. So, weißt du, reden sie.
Man könnte über Kallek jetzt so eine witzige Dreiecksbeziehung aufbauen, ne? Mit seiner Drachin auf Pandaria.
Ob die das machen würde? Ich meine, er hat ihr angeboten, da hinzukommen, aber er ist halt ein Drache und er macht halt mehr Eier, ne? Aber Jaina war Liebe.
Oh ja. Liebe oder.
Ja.
Wird Hentai-Stuff.
Ja, gut.
So formuliere ich mal.
Ist halt eh ein bisschen wild, so mit einem Drachen und einer Magierin. Wobei, ja, weiß nicht. Die müsste mittlerweile auch so krass stark sein, die kann sich wahrscheinlich auch in einen Drachen verwandeln.
Ja.
Das ist eh Jaina. Warum ist Jaina jetzt wieder da? Was macht Jaina jetzt?
Wie gesagt, also die schlüssigste Erklärung ist, Khadgar hat die alle gerufen. Auch wenn es nicht gezeigt worden ist.
Das ist das Beste, genau. Hast du den Text von Khadgar? Hey, guck mal, der Khadgar. Weißt du, was der Khadgar erzählt? Der feine Herr? Ja, schön, dass wir jetzt alle hier sind. Wir haben mal wieder alles geschafft, ne? Und ich hab da so ein, aber da regt sich etwas ganz Dunkles, ne? Also was richtig Dunkles regt sich da. Aber ich hab da einen alten Freund. Der kümmert sich gerade schon. Kein Scheiß.
Also,
wie oft will
das, können eigentlich nur zwei Charaktere sein. Ja, Medivh oder Magni.
Nee.
Er könnte auch Magni meinen. Ah, er hat schon mal mit Magni. Aber wenn wir eine BFA aufgreifen wollen, eine Story, er könnte Magni meinen.
Ja, aber nein, er redet schon so von alten, mächtigen Freunden, so. Nein, ich glaube schon, dass es hier typisch Khadgar, der auf Medivh verweist. Ich meine,
okay. Come on. Was ist, wenn? Also jetzt ist wieder so, wir das Ding ist halt, jetzt machen wir das, was wir uns erhoffen ein bisschen. Aber was ist, wenn Azeroth gecheckt hat, was Iridikon vorhat? Und Iridikon will, Azeroth will das nicht. Azeroth will nicht, dass die Void Lords kommen. Azeroth will nicht, dass die Titanen kommen. Oder wenn, Azeroth hat Angst. Und was Azeroth jetzt macht, ist eine Armee aufbauen. Azeroth ermächtigt die Drachen. Azeroth bringt Medivh zurück. Und so weiter und so fort. Als Wächter. Und dass Azeroth jetzt eine Armee aufbaut, damit Azeroth sich verteidigt gegen die kosmischen Mächte. Azeroth hat keinen Bock mehr. Gefangen genommen, manipuliert und sonst was zu werden.
Klar, ist halt schon wieder typisch dieses Endgame-Stuff, ne, so, wir bauen jetzt einmal alles auf und dann gehen wir gegen, wie heißt der Typ nochmal hier mit Five-Finger-Punch?
Thanatos oder so ähnlich,
Thanos.
Genau, Thanos oder sowas, ja.
Irgendwie und, so. Okay, ich hatte letztens eine Idee, deswegen auch Medivh. Ist vielleicht so, geht aber in die Richtung von deiner. Wir wissen ja, dass sich Sageras Avatar im Schoß von Medivhs Mama eingepflegt hat. Und dadurch im Medivh war. Also auch ein Titan,
ja,
der es geschafft hat, sich also zu entmaterialisieren, einen Teil von sich in ein anderes Wesen zu spalten.
Genau, also Equin hat den Avatar von Sageras besiegt und dann hat
im letzten,
Sageras genau, sich in Equin niedergelassen und durch die Zeugung von Medivh hat, genau, sich diese Besessenheit auf Medivh übertragen, ja.
Genau. Könnte das Azeroth nicht auch gemacht haben? Bei Medivh?
Aber wann sollte Azeroth
sich... Irgendwann, als er zu tief geforscht hat, mal wieder der Kumpel. Und deswegen, ja, gut, ist er jetzt zu hören. Er holt halt wirklich eine Armee. Also er guckt, ne, das, wo Venari hin ist, da sowas mit denen. Er holt halt richtig die Herben, ne, die... Oder die,
ja,
vielleicht sucht er die Licht-Titans oder sowas.
Ich fände das schon eine ganz witzige Story auf jeden Fall. Also dass jetzt, dass du sagst, okay, Medivh reist den Kosmos umher und sucht die Avengers zusammen. Oder die Guardians of the Galaxy ist, glaube ich, ein besserer Vergleich in dem Fall.
Aber er wäre dann aber eher Captain Marvel. Weil er ist das Mächtigste. Captain Marvel steht ja im Marvel-Universum für das Mächtigste, soweit ich weiß, oder? Ich meine, ich bin so nicht so krass in Marvel drin. Aber soweit ich weiß, ist Captain Marvel,
weiß
so,
ich nicht,
what the fuck? So richtig, uff. Und ich meine, wir haben jetzt Chris Metzen zurück. Und Chris Metzen ist Medivh. Medivh hat früher geschwärmt von, Chris Metzen hat früher geschwärmt von Medivh und von seiner Art Wächterkeit und hast du nicht gesehen. War auf auf Publiscon sogar hat er darüber mal gesprochen. Also so back in the days, Wrath of the Lich King und so. Und wie gern man ihn irgendwie reinbringen könnte. Und jetzt ist die Zeit. Ich meine, wir reden von The World Soul Saga, das größte unsere, Azeroth, alles das. Medivh muss ein riesengroßer Ankerpunkt dazu sein. Muss, weil das ist Medivh. Warcraft ist Medivh, genau wie es Thrall ist, genau wie es Azeroth ist, aber vor allem auch Medivh.
Ja.
Weil Khadgar hat es nie geschafft, diese Popularität zu erlangen, wie ein Medivh. Medivh ist der Rockstar. Khadgar ist die Coverband.
Ja.
Ich meine, auch eine Coverband kann gut sein. Aber ja, The Original Medivh, der wird halt scheppern.
Die Frage ist, ob sie das... Das ist eine schwierige Geschichte. Weil sie würden damit auch sehr hohes Risiko eingehen. Ne?
Ja, also aber gehen sie ja gerade eh.
Ja.
Ich meine, sie haben uns wie viele Wow-Momente gegeben. Wir haben in Dragonflight so gut wie kaum welche gehabt. Und auf der BlizzCon, alles zu The War Within, ging von wow zu wow. Also für jeden, ne, sei es jetzt vom Game-Technischen her jetzt, ne, ey, ihr Sammler, ihr kriegt das, ihr PvPler, ey, ihr kriegt jetzt endlich mal das. Alles, jeder wurde quasi mit seinem Nice-to-Have abgefrühstückt. Lore-technisch, ja, wir haben Schwert gekriegt, wir hatten Anduin, wir hatten Thrallback. Drei Sachen in einem Cinematic in einer Kulisse.
Ja.
Wie sehr wow willst du haben? Und das nächste Wow ist Medivh.
Das schon. Aber es gibt voll viele Probleme bei dem Storystrang Medivh. Also Medivh ist halt lange weg, ne? Also er war zwar bei Legion kurz zu sehen, dass er sich mit Kaka unterhalten hat. Okay. Aber so richtig, was er da macht, hat er auch nicht und so. Und das Letzte, was Medivh gemacht hat, war ja Warcraft 3? Oder?
Naja, Burning Crusade, da haben wir HDZ, ne?
Ja, aber das ist ja, Karazhan. Das hat er ja nicht, ja.
Karazhan, ist er da?
Also er ist lange aus der Story raus, so.
Ja, auf jeden Fall.
Und du hast dann schon mal dieses Problem, dass du erklären müsstest, theoretisch, was hat er all die Zeit gemacht. Jetzt kannst du natürlich sagen, naja, der hat das gemacht, was er immer gemacht hat, er hat Bücher studiert und ist meinetwegen durch den Kosmos gereist und hat Leute zusammengesammelt. Aber dann stellt sich die große Frage, wen? So, und das hast du gerade eben schon Venari und so angesprochen, aber Chris Metzen würde Venari, glaube ich, eher ungern aufgreifen. Und auch in der Spielerschaft, ich weiß nicht, ob Venari und überhaupt diese Storystrang mit den Ewigreisenden so beliebt ist oder so. Und auch da würden dann viele fragen, wer sind die eigentlich und so. Wir wissen, wer die sind. Und ist das einem Medivh angemessen? Ich würde sagen, nein.
Nee, aber so ein Lichthalten.
Medivh holt einen Licht-Titan oder so einen Lichtobersten.
Und der ist halt, den er sucht, der ist die ganze Zeit schon in Azeroth drin. Das ist der in Heilsturz. Oh, oh. Ist Medivh nicht tot? Nein, Medivh ist.
Also ich würde eher sagen,
anderes als tot.
Ich würde eher sagen, Medivh wäre so jemand, der herausfinden könnte. Also das fände ich eine Story, die ich einigermaßen okay oder interessant finde. Medivh kommt zurück. Und Medivh sagt, wer oder was Ilun ist und wie wir sie finden können. Er hat gesagt, über all die Jahrzehnte, nach all dem Studieren und dem Reisen durch den Kosmos hat er verstanden, wer und was Ilun ist und so weiter. Definitiv. Also wenn wir uns dem Ilun-Arc ernähren wollen, ist Medivh, glaube ich, ein gutes Werkzeug, um ein Geheimnis dieser Größenordnung zu lüften, zum Beispiel.
Keine Frage. Medivh kann auch für mich, muss nicht sein, dass er mit einer Armee kommt. Es kann auch sein, dass er mit einem Schlüssel kommt. Und wenn der Schlüssel eine Information ist zu irgendeinem Schloss, ist es genauso gut. Aber Medivh wird eine Schlüsselfigur sein,
ja,
die eine Information oder irgendetwas bringt, was einen großen Impact haben wird.
Ja. Hier wird berechtigt angemerkt, ob Medivh nicht tot ist, ist richtig. Aber Medivh ist auch vor Warcraft 3 gestorben und der hat in Warcraft 3 einen erheblichen Einfluss. Und er ist auch in Return to Karazhan zu sehen. Also, Medivh ist tot, ja, aber
anders als tot. Er war zu mächtig, um einfach nur zu sterben.
Er ist zu mächtig, um zu sterben. Ähnlich wie das bei Vol'jin ist. Vol'jin ist auch tot und trotzdem war er da. Und er wird auch wiederkommen. Medivh
noch um einiges höher ist, würde
wahrscheinlich
ich
schon
sagen. Ja, ja. Also, Medivh ist schon so mit. Boah, ich weiß nicht, kannst du den mit einer Würre. Ich würde den über einer Würre noch stellen, auf jeden Fall.
Auf jeden Fall. Also
der macht.
Vielleicht den nicht im Kampf, maybe wird er im Kampf unterliegen, aber seine Macht ist trotzdem größer. Sprich, sein Wissen ist so unfassbar riesig. Ich weiß nicht, ob wir überhaupt irgendeinen Charakter haben, wo ich sagen würde, außer vielleicht Amantul oder so, also Götter, aber alles, was sterblich ist. Medivh ist halt der Inbegriff von Wissen und Intelligenz, den wir haben in der Warcraft-Lore.
Der weiß so viel, der weiß einfach, wie der dich fertig machen muss, ohne die Macht dafür, die Stärke dafür zu besitzen, dich fertig zu machen. Das ist halt das.
Ja, wurde Vol'jin halt nicht random abgestochen? Ja, aber das ist irrelevant. Wenn du danach gehst, ist nahezu jeder Charakter random gestorben. Das ist ja nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass Vol'jin ist gestorben, aber er hat gelebt. Der Punkt ist, Medivh ist gestorben, aber er hat gelebt. Das ist wie mit Jesus. Wurde Jesus nicht random ans Kreuz genagelt? Ja, aber er hat den Tod überwunden. Das ist das Besondere quasi. Es gibt Charaktere oder Geschichten um Charaktere, die sind so besonders, sie überdauern den Tod. Jetzt habe ich mich schon wieder auf die Bibel bezogen. Es tut mir leid.
Schlimm.
Bibel. Es gibt keinen Podcast mit mir ohne Bibel in Bezug.
Auch Shadowlands, da wir wussten, dass Khadgar ja hinterher erst in die Schattenlande gekommen ist, können wir davon ausgehen, dass der Rabe oben im Inneren von Oribos durchaus Medivh war.
Ja.
Und Khadgar wusste, dass er da ist.
Ich habe das anders interpretiert damals. Ich habe das so interpretiert, dass der Rabe mit Khadgar war. Und wenn du diese Unterhaltung hast da zwischen Khadgar und Jaina, sagt er hat sich umgeschaut. Ja, aber sie treffen sich halt am Ende.
So. Ja, klar, kann sein, ne? Ja, ja, schwierig. Es ist schwierig. Also, wir kriegen jetzt noch ein einziges, um mal jetzt wieder in den Fokus zu drehen, wir kriegen noch einen Patch mit Story Dragonflight. Das ist bestätigt. Wir kriegen noch insgesamt 3 Patches, aber ein Patch, also 2.5, ist der letzte Patch. Epilog Dragonflight-Kampagne. Ist auch schon bestätigt worden vorgestern. Das ist der Epilog der Kampagne. Was kommt da?
Also, ich hätte gedacht, also vor 10.2, jetzt bin ich mir nicht mehr ganz sicher, dass es Tyr wird. Ich dachte, Tyr ist der Epilog. Wir bringen Tyr wieder zu Bewusstsein und Tyr erzählt uns irgendwas Interessantes. Irgendwas, was er weiß und niemand anders wusste. Und das würde uns zum nächsten Addon überleiten. Jetzt könnte es sein, und ich halte es mittlerweile für plausibel, dass sie diese Story gestrichen haben. Die wird nicht erzählt. Mhm. Und jetzt haben wir das Problem, was wird denn sonst erzählt? Man könnte jetzt noch so ein bisschen weiter erzählen, was die Drachen jetzt machen, wo sie wieder Aspekte sind. Was ist denn jetzt ihr Job? Wo sehen die sich denn jetzt? Könnte man mal machen.
Ja, aber wie würdest du das denn sehen? Nehmen die wieder richtig ihre Arbeit auf? Also gehen die jetzt zum Beispiel auch mal ruhig mit hin in die Eiskrone, ja, und kümmern sich darum, dass die Geißel weggeballert wird?
Zum Beispiel.
Geht vielleicht eine Alexstrasza hin und macht die Todesschneise in Silbermond weg?
Sowas in der Richtung. Selbst das, man, ja, vielleicht sieht man es nicht, aber vielleicht erzählen sie es uns wenigstens, dass Alexstrasza, ja,
dass sie schon mal dahin geht.
Alexstrasza sagt, alles klar, die Geißel hat da in Nordend gewütet, da ist alles drunter und drüber, ich sorg mal dafür, dass da wieder ein paar Blumen wachsen. Ezera sagt, der Smaragdgrüne Traum hat viel durchgemacht, er ist jetzt vor kurzem Führer, ja, aber das mit dem alten Göttern liegt jetzt auch nicht so lange zurück, mit Savius und so weiter, ich muss mal wieder in den Smaragdgrünen Traum gucken hier. Ja, ein bisschen schlafen und ein bisschen da für Ruhe sorgen. Dann erzählt Kaligos, also der Schwarm lag jetzt so lange in Trümmern, überall auf der Welt sind magische Artefakte und da ist eine Menge im Argen, da gibt's hier und da irgendwelche Löcher im Schleier, da müssen wir mal ein bisschen gucken, was da los ist. Und in Karazhan, da haben wir auch irgendwie schon länger nicht vorbeigeschaut, eigentlich ist das ja unsere Aufgabe, da mal für Ordnung zu sorgen und so weiter und so fort. Und Nostormu erzählt nochmal, was jetzt das Ergebnis war mit der Zusammenkunft und dem ewigen Drachenschwarm und wie man sich da jetzt geeinigt hat oder so. Oder ob Murosond wirklich besiegt ist oder ob Nostormu kriegt wieder Kopfschmerzen. Wer weiß. Das könnten sie machen. Damit wir wissen, wie es mit den Drachen weitergeht. Weil ansonsten, ja, ansonsten ist jetzt unsere Story, die Drachen sind wieder mächtig, tschüss, wir sehen euch 5 Jahre nicht.
Ja, und das wäre doof. Aber ganz im Ernst, gerade da wir den Revamp ja jetzt, dass der kommt, ne, östliche Königreiche da oben, Silbermond und halt auch Nordend, wer, wenn nicht die Drachen? Ich meine, gerade Alexstrasza in wiederermächtigter Form.
Die können da definitiv mithelfen. Also.
Ja, auf jeden Fall. Und dann auch überlege ich mal, was sie alles bis zur Insel von Quel'Danas. Ich meine, wie gesagt, wie du schon sagst, es muss ja jetzt nicht sein, dass da kommt, dass wir das direkt jetzt sehen. Auf gar keinen Fall, weil das ist ein neues Zonending, was dann kommt und das ist dann die nächste Erweiterung oder Pre-Patch frühestens. Ja.
Aber wie du schon sagtest, genau, wenn man die Zonen wieder einführt in, sagen wir, ne, Midnight kommt Quel'Talas, dass man sagt, hier die Todesschneise und die Geisterlande, das hat Alexstrasza in Ordnung gebracht.
Ja.
Ja, ja, kann man machen.
Das wäre cool. Das wäre cool und das ist auch ein cooler Grund, wenn man sagt, okay, man sieht die dann jetzt einfach nicht mehr, weil man weiß, okay, das ist wirklich, die haben viel zu tun. Also auf der Welt ist ja wirklich sehr viel Scheiße passiert.
Ja. Oder, okay, pass auf, ist eine Idee, weiß nicht, ob das kommt, die 5 Drachenaspekte, 6 sind es ja jetzt, wir haben ja neue, die tun sich zusammen und die fliegen zu dem fucking Schwert und bringen das in Ordnung. Dann hätten wir auch einen Übergang zum nächsten Addon.
Naja, das Video Intro Cinematic to the War Within spielt ja quasi, ist ja noch nicht da gewesen. Mhm. Es wurde uns zwar schon gezeigt, aber in der Theorie ist es ja noch nicht passiert. Das passiert ja erst in den nächsten Monaten. Das wäre dann doof.
Nicht unbedingt. Vielleicht spielt es sich noch nicht aus. So eher nach dem Motto, die fliegen dahin und wir begleiten die und dann sagen die, okay, hier müssen wir richtig viel für ackern. Da haben wir einiges zu tun.
Ja.
Dann können das Ralo und Anunia trotzdem hinmarschieren und sich denken, oh, irgendwas hat er mit dem Schwert zu tun.
Ja, weil jetzt macht das auch Sinn, dass Thrall im Cinematic sagt, auch andere haben es gehört, weil er jetzt weiß das, ja?
Ja, vielleicht haben die Drachen auch Azoroth flüstern hören. Sie wurden jetzt ja von Azoroth ermächtigt. Vielleicht hat Azoroth eine Botschaft mitgeschickt. Hier, das könnte zum Beispiel eine Erklärung sein. Azoroth macht ein Emergency-Notfallsignal. Und währenddessen ermächtigt sie die Drachen gleich mit. So, hier kommt mal her, ich brauche euch. Hier kriegt ihr ein paar Superkräfte. Dann könnt ihr mir auch wirklich helfen.
Super Power Rangers, helft mal eine Runde.
Ja.
Ja, könnte. Fände ich cooler mit dem Schwert, finde ich noch ein bisschen zu. Nein, nicht jetzt schon das Schwert anpacken. Das darf erst wirklich dann in Pre-Patch kommen. Weiß ich, das will ich jetzt noch nicht so ganz sehen. Nee. Aber wie gesagt, so Weltordnung wiederherstellen, da sehe ich die Drachen schon. Das könnten die endlich mal tun. Haben sie lange noch nicht getan, finde ich.
Oh.
Da könnte ruhig wirklich was kommen. Schwer ziehen wird sowieso nicht passieren.
Und ich meine, Ebenhorn könnte erzählen, dass er schon irgendwas spürt. Ja, also jetzt mal dieses
Artwort. Will man schon, ich meine, ich fand das jetzt schon zu, den Hint jetzt schon zu geben, dass Thrall da Artsrott hört oder etwas
okay.
hört.
Dann meine Wunschvorstellung, die nicht passieren wird. Ne, aber ich darf ja Wünsche äußern, glaube ich. Ist ja der richtige Ort. Ne? Man darf sich ja alles wünschen.
Auf jeden Fall.
Die Drachen machen das, was sie wirklich mal machen sollten. Die setzen sich hin und diskutieren mal darüber, weil Viranov hatte ja durchaus ein paar Punkte, wie das denn jetzt ist mit den Titanen. Und wir kriegen einen Patch, wo wir diese Diskussion sehen. Und meinetwegen kann das mit Quest verbunden sein. Und wir marschieren mit den Drachen und Viranov zusammen durch die Welt von Azeroth. Und Viranov erklärt uns, warum die Titanen scheiße sind und warum sie eigentlich nie Teil dieser Bande sein wollte. Und die anderen Drachen hören zu.
Das könnte dieses Archivding sein. Das könnte dieses Archivding sein. Aber wir kriegen nochmal speziell eine extra Story.
Das ist doch mal,
könnte passen, ja. Ich weiß, du willst einfach nur, dass wir offen wissen, die sind scheiße.
Ja, die müssen nicht mal zum gleichen Schluss kommen. Das ist nicht der Punkt, den ich habe. Ja, die müssen nicht die Drachen müssen nicht einsehen, dass die Titanen doof sind. Die dürfen meinetwegen dabei bleiben bei der Meinung, dass die Titanen die Allergeisten sind. Jeder darf ja seinen falschen Glauben haben. Es geht mir nur darum, dass überhaupt darüber gesprochen wird.
Ja. Naja, sie sagt ja zumindest, sie hört zu.
Ja, dann will ich aber auch beim Zuhören zuhören.
Ist so.
Ich will mitzuhören.
Das ist so tatsächlich. Hätte ich auch gerne.
Ich will dieses Gespräch hören. Ich will auch ihre Argumente hören. Die müssen mich nicht überzeugen. Das ist genauso, wie wenn ich mich mit einem Christen darüber unterhalte, warum er denkt, dass die Sintflut tatsächlich stattgefunden hat. Und ich sage, nee. Und er sagt, doch. Und dann sagt er mir, warum. Und dann sage ich, ja, stimmt nicht, aber interessant, deine Argumente zu hören. Ich will diese Argumente hören.
Ja, ist so. Bin ich auch dafür. Auf jeden Fall muss ein gescheiter. Interessant ist halt, wenn wir jetzt nur noch einen Patch bekommen und da Dragonflight komplett abgehandelt ist, heißt es, zwei Patches werden nicht mehr in Dragonflight stattfinden. Ich meine, klar, wir fangen jetzt schon an, Gilneas aufzuräumen. Da kann man den zweiten Patch natürlich noch weitermachen. Aber war das der dritte?
Wie gesagt, also das.
Schwierig. Schwierig.
Bekommen wir dann, also ist es wieder dieses Wunschkonzert-Ding, ne? Aber bekommen wir dann was zum irdenen Ring? Smolderon ist besiegt, theoretisch müssten sie jetzt was sagen. Spätestens jetzt.
Ja, vor allem, man geht ja immer noch davon aus, das haben wir jetzt gar nicht besprochen, dass Manfred hat es vorhin mal geschrieben, während des Kampfes bei Smolderon kommt ja dann Führak hinterher nochmal, kniet an ihm runter und saugt ja was aus ihm auf.
Mhm.
No? Und ich glaube, irgendwo wird auch mal erzählt.
Das klingt sehr falsch, wenn du das so sagst, aber ist
okay. Ja, irgendwo wird auch mal erzählt, dass er jetzt eventuell der neue Feuerlord war. War ja dann halt nicht lange. Außer er wollte oder stirbt jetzt und kommt in die Elementarebene.
Also nach der ehemaligen Erzählung müsste Smolderon jetzt sterben und in der Elementarebene wieder entstehen, ne?
Nein, Führak ist jetzt der Feuerlord.
Ach so.
Come on, Smolderon. Glimmeron in Deutsch, Alter. Der konnte nicht lange bleiben, das ist klar, oder? Der musste direkt wieder weg.
Ja, das war einer der wenigen deutschen Namen, die ich auch nicht akzeptiere, tatsächlich.
Nee, also gar nicht.
Glimmeron ist kompletter Unsinn.
Ja, ich hab's versucht, einem Entwickler, also einem aus dem Lore-Team, aus dem Story-Team, den ich von der Quest, von der Bane-Quest kenne, der war auf der BlizzCon. Dem habe ich versucht, auf Englisch zu erklären, was Glimmeron bedeutet.
Ja, das ist schwierig.
Der hat sich bepinkelt vor Lachen.
Ja, also wenn du ein Streichholz auspustet und das glimmt. Ja, und das ist der Feuerlord, ja, klar.
Ja, genau. Und, nee, aber was ist, wenn Führak jetzt halt dann der Lord ist? Er müsste in die Elementarebene zurückkehren.
Finde ich eine interessante Idee auf jeden Fall.
Wollte der das vielleicht?
Vielleicht wollte er das nicht, aber es könnte ein Plan B gewesen sein.
Ja, Backup.
Backup, genau. Er macht für mich zwar nicht den Eindruck, Backup zu machen. Ich glaube, das ist eher so ein Typ, der macht keine Backups, aber vielleicht wollte er sich nur ermächtigen. Er wollte aber nur mächtig sein. Aber ein Backup ist der Nebeneffekt davon. Mhm. Den hat er nicht beabsichtigt, aber hat er mitbekommen.
Ich meine, gerne. Wir haben Onyxia 87 Mal gesehen. Wir haben Ragnaros 3000 Mal gesehen. Wir haben so viele Bosse so oft gesehen. Ein Führer ist tatsächlich der erste Boss, wo ich wirklich sage, Bock, den sehe ich gerne noch ein paar Mal. Allein nur, weil du weißt, der bringt auf jeden Fall ein paar Flachwitze mit. Der ist witzig, der ist cool. Das könnte passen.
Ja,
eine Erdruferin von.
Ich bin auch übrigens sehr gespannt. Ist nur eine Bemerkung von mir, ne? Iridikon. Der ist ja jetzt erstmal weg. Was ich übrigens gut finde.
Ja, finde ich auch sehr gut.
Finde ich gut. Nicht wieder böse Wicht. Auch dass Führer
noch mal ganz klar gesagt hat, sie weiß nicht, wo er ist.
Ja, finde ich eine gute Entscheidung. Nicht zu sagen, ja, lass mal einen Bösewicht aufbauen und dann direkt wieder besiegen.
Ja.
Ist eine gute Sache. Wann wir den aber wiedersehen? Ich glaube, wir sehen den erst in The Last Titan wieder. Und wenn das so ist, finde ich das noch besser.
Ich glaube, Ende Midnight.
Könnte auch sein.
Ich glaube auch tatsächlich, weil wie wir es gerade schon hatten mit den ganzen ne, was sie uns alles gebracht haben. Mhm. Es fehlt immer noch ein Punkt neben Housing. Housing wird halt nie kommen, ist auch in Ordnung. Freue ich mich drüber, dass es nicht kommt, auch wenn ich es traurig finde, dass es nicht kommt. Aber es fehlt noch ein anderes Ding, was man uns Spielern eigentlich schon seit Jahren ermöglichen will. Wir kriegen auf die Fresse und verlieren.
No.
Das könnte der Sunwell bringen.
Das könnte Midnight tatsächlich bringen, ja. Und dass wir deshalb nach Uldor gehen, weil wir uns nicht mehr zu helfen wissen.
Genau.
Dass wir Midnight verlieren, wir wissen uns nicht zu helfen und sagen, als gar Titan, bitte kommt und rettet uns.
Ja, wir brauchen den Reset. Wir brauchen den Reset. Also jetzt ist wirklich, wenn wir das nicht machen, dann ist vorbei. Dann ist alles vorbei. Und dann wollen wir vielleicht sogar den Reset drücken und dann geht nichts mehr. Mhm. So halt, ne? Aber das sehe ich kommen, dass wir verlieren in Midnight. Das wäre auch mitten, weil wir wissen ja, das ist ja das Coole daran, dass sie drei Add-ons angekündigt haben. Man kann einen verlieren.
In Betracht
wir wissen, ziehen, es ist eine Saga. Wir können eins verlieren.
Wir können sowas machen wie, okay, der Sonnenbrunnen wird vom Void korrumpiert und da strömen Armeen des Voids raus. Und wir versuchen das aufzuhalten und wir stellen fest, wir kriegen das nicht hin. Und das werden immer mehr und das werden immer mehr. Und wir machen da unsere Dailies, unsere Worldquests und wir bekämpfen die immer wieder und halten die so ein bisschen in Schacht, aber es wird trotzdem immer mehr und wir sehen, es wächst und wächst und wächst und die nehmen immer mehr Gebiete ein und drängen uns zurück. Vielleicht ist das sogar irgendwie Teil des Add-ons, dass wir uns quasi immer weiter zurückziehen müssen von Patch zu Patch, dass quasi ein Gebiet nach dem anderen einfach verloren geht. Und dass wir dann sagen am Ende des Add-ons, okay, wir schaffen es alleine nicht, wir sind zu schwach, der Void ist zu krass, es kommt zu viele Armeen, es ist zu viel los. Die haben zu viele, vielleicht kriegen noch irgendwelche anderen Erfolge, von denen wir gar nicht ahnen, dass sie irgendwie unsere Anführer teilweise korrumpieren und Überläufer haben oder dass Denatrius auf einmal auf Seiten des Voids ist oder so. Wer weiß, ich spinne jetzt so ein bisschen rum.
Ja, ja, aber voll geil. Also da ist ja eben nur mal Platz, ne, für ganz viel Geiles.
Ganz viele Leute, die auch einfach nur sich auf die Seite der Gewinner schlagen wollen, die auf einmal die Seiten wechseln oder so. Da kann man viel machen.
Jeden Fall. Aber das sehe ich kommen, dass wir da dann noch einmal verlieren und was richtig ordentlich geil verlieren. Boah, das wäre toll. Da hätte ich Bock drauf.
Genau.
Gut, ich glaube, wir haben aus diesem Patch, weiß ich nicht, können wir noch etwas Positives auf die Schnelle rausziehen?
Wir waren heute sehr negativ, das stimmt.
Zu dem Patch, ja.
Ja, wir waren heute sehr negativ. Es gibt auch ein paar positive Dinge, glaube ich, die man durchaus anbringen kann. Ich finde tatsächlich, dass diese Eule Guanzo oder wie auch immer die heißt, die ist witzig geschrieben. Ich habe Spaß mit deren Quest gehabt. Das war auf jeden Fall cool. Ich habe auch tatsächlich jetzt, viele haben das gesagt, die den Traum auf dem PTR gespielt haben, dass sich das nicht so gut angefühlt haben soll oder so. Ich fand das Gebiet auch schön designt. Genau, und
gameplay-technisch ist es super, super gut.
Genau. Ich finde auch tatsächlich hier dieses Traumsaat sehen und ermächtigen. Ja, klar ist das irgendwie stupide, aber es macht schon Spaß. Es ist nicht. Ich mag auch hier diese Escort-Quest mit dieser wie Saat irgendwas da, mit diesem großen Urtum. Das macht mir auch Spaß.
Superblüte
hieß es, genau.
Ja, es ist halt leider nur nicht das, was sie, da muss ich jetzt negativ wieder werden, weil sie haben ja gesagt, du sollst es jetzt auch in Zukunft alleine machen können. Du kannst es tatsächlich alleine abschließen, das schaffst du, aber du kriegst halt keine epische Beute. Also Beute. Ja. Den kannst du nicht bekommen.
Dann, ich find's auch grundsätzlich positiv, dass so viele Charaktere da sind. Das war für mich immer ein großer Kritikpunkt an WoW, dass ich mich gefragt habe, wo sind die alle?
Ja.
Klar, es muss nicht jeder da sein, weil vielleicht haben die ja wirklich mal was zu tun. Aber es ist manchmal schon sehr fraglich, was die alle gerade machen, warum die nicht da sind, wenn unsere Welt am Untergehen ist. Dass die da sind, finde ich gut. Ich hätte mir nur gewünscht, dass da mehr geredet wird. Und ich sehe auch nicht ein, warum das so schwierig in der Entwicklung sein soll, dass man Thrall oder sonst wen ansprechen können kann, damit der einen einminütigen Monolog hält, was er zu der Sache zu sagen hat.
Ja, also das ist, ich meine, klar, da sind schon sehr viele Chars jetzt am Ende, wo man anquatschen kann und die mal sprechen, aber ja, bei dem Voraufbau war schon wirklich geil, muss ich auch sagen. Das fand ich cool, dass dann Viranov die Neta schwingen, dann holen wir die noch dazu. Super, super. Wie gesagt, ich finde auch die Features, die Events finde ich sehr geil, die besten mittlerweile, von Dragonflight.
Oh, ja.
Definitiv.
Ja, ja. Etwas, was ich richtig gut finde, hat man im Traum mehrmals diese Mechanik, dass sie sich schlafen legen und seinen Körper verlassen. Ist eine super Kleinigkeit, aber finde ich eine gute Idee.
Ja, um die Kisten zu kriegen, das ist super, super toll. Das war wirklich super toll. Also diese Idee, die sie da gehabt haben, mega. Schade ist nur, dass mir ein bisschen Story noch im Auge vom Ysera fehlt.
Ja, aber genau, das
was
wird dann
auch. Was ist das? Warum
stecken
da drei dicke, fette Urtume, die vorher nicht da waren?
Ich hatte so eine gewisse Analogie in den Kopf zum Auge von Amantul. Könnte auch gut passen, weil es von den Titanen irgendwie stammt und so. Aber richtig erklärt wurde es uns nicht. Also, ich meine, wir wissen aus den Büchern, was das Auge von Ysera ist. Dass das irgendwie sowas ist wie Ysera kann von dort aus in alle möglichen Bereiche des Traums sehen und so weiter. Mhm. Aber im Spiel, jetzt in dem Patch, wurde uns da nicht viel Kontext gegeben. Das war schon ein bisschen.
Das war halt so Fanservice, wir müssen ein Auge da irgendwie mit reinbringen. Ne? Hauptsache, das ist da irgendwie mit drin, aber erklären tun wir dann nicht nochmal.
Ja.
Was halt sehr schade war, ja. Ja, aber komisch. Aber die Quest
zumal zum das Beispiel Auge von Ysera klang für mich auch immer so ein bisschen nach Oribos.
Ja.
Just saying.
Ja, aber hast du die Quest schon gemacht mit dem Urtum beim Auge von Ysera rechts der Sterbende? Das ist eine Sidequest, tatsächlich.
Weiß ich genau. Sag mal, was da war.
Da stirbt ein Urtum, du machst den seine letzten Wünsche, du reinigst ihn noch. Und
nee, das habe ich nicht gemacht. Nee.
Wenn du beim Auge von Ysera bist, dann ist er rechts davon, dieser große, wo diese drei großen fetten Urtume stehen, diese Säulen. Mhm. Rechts daneben ist eine Quest. Also rechts so am, wo es runtergeht. Da ist ein Urtum, der ist dann noch lebendig, den kannst du annehmen. Es sind, lass mich lügen, es ist keine 20 Minuten, diese Questreihe. Aber die ist schön. Also die ist wirklich schön. Eine super kleine, schöne Quest, wie du halt einfach, genau, Gracchus, ein Urtum beim Hinübergehen, sag ich mal, in die Domäne des Lebens begleitest.
Mhm.
Sehr toll. Die mag ich, die Quest. Die finde ich cool.
Ja. Nice. Ja, da muss ich mir nochmal anschauen. Die habe ich verpasst dann bisher.
Jetzt,
aber ich muss auch sagen, ich habe noch nicht so viel gespielt. Ne? Wir hatten ja gerade erst LAN und so weiter und so fort. Ich war sehr busy in den letzten Tagen. Aber da muss ich nochmal gucken.
Ja. Nee, die war wirklich cool. Die mochte ich. Ja. Ansonsten hast du dir schon die ganzen Kisten geholt über die.
Einige auf jeden Fall, ja.
Was ich sehr cool fand über die Male von Aviana, Mal von Dingsbums, dass man die nehmen kann. Auch eine sehr interessante Sache, da so viel doch mit reinzubringen. Ich meine, gut, für Druiden ist der Patch sowieso sehr geil gewesen, denke ich.
Ja, das stimmt schon. Aber überhaupt, dass Aviana dabei ist und so. Also, sie haben schon viel gedacht und so, ne?
Aber da das ist es halt wieder, wie du schon sagtest, das wäre eine Erweiterung gewesen dann.
Naja, da steht ja auch Athena, also der Mutter-Irwisch.
Sagt
doch irgendwas. Aber das war so nichtssagend. Ich habe mir da irgendwie ein bisschen Kontext für den Nürwischen gewünscht, ehrlich gesagt. Aber ja.
Ich glaube, das ist ein Riesenproblem. Sag was, ohne zu sagen, dass du was sagst.
Ja, weil sie selbst noch nicht wissen, wo sie hinwollen damit.
Genau. Oder vielleicht noch ein, zwei Sachen noch nicht so ganz, ne? Ja, weil es sonst zu.
Oder sie wollen damit noch nicht sie wollen da noch nichts sagen, weil sie das ein andermal unterbringen wollen, ja.
Ja, schwierig. Aber schade, gerade wenn du doch da schon mit Sena redest, also mit ihr redest über Kornzu, klar. Aber Vielleicht kommt da ja auch noch was danach. Also würde mich ja sogar freuen, wenn Quonzu vielleicht wieder aufgenommen wird und man dann doch noch mal ein bisschen mehr
Dialog. Sie hätte sowas sagen können, ne? Also jetzt den Kontext angemessen, weil wir fragen nach Quonzu. Hätte Essina sowas sagen können wie: Quonzu ist ein wilder Gott, so wie ich. Aber anders als ich wurde Quonzu nicht direkt von Elune erschaffen. Und auf einmal, okay, was, okay, ne, da, irgendwas zu ihrer Natur, was sie ist oder so, aber wir haben eigentlich nichts zu ihr bekommen.
Das ist ja der Punkt, den du gerade, den ich vorhin schon meinte, ne? Guck mal, du, mit deiner Implikation lässt du jetzt ein riesen, fettes, großes Fragezeichen da. Dieses Fragezeichen ist aber befriedigender als das, was wir jetzt haben.
Ja, ja, jetzt sagt sie gar nichts.
Genau. Ja. Ja, gut, alles klar. Ich würde sagen, wir sind für heute so durch. Nächste. Weißt du jetzt schon, wann nächste? Oder machen wir wieder. Wir hatten ja, glaube ich, Dienstag jetzt gesagt.
Dienstag ist grundsätzlich ein guter Tag.
Ja, Dienstag ist immer ein guter Tag, ja.
Ja, ich glaube, wir können uns langsam, wenn es nicht nächste Woche ist, dann ab übernächster ist Dienstag unser neuer Standardtermin, würde ich sagen.
Okay, sehr schön. Und da werden wir dann Xalatath auspacken. Mit ihrer gänzlichen Fülle, Hülle, Form, Farbe und Wahnsinn. Das wird toll. Ich freue mich auf Xala wirklich sehr.
Ich auch. Also ich habe da einiges zu erzählen. Ich werde mich aber nochmal einlesen ein bisschen.
Ja, ich werde es auch. Ich habe jetzt, wo ich krank war, mich ein bisschen lesen können, schon mal nochmal, ein bisschen zurückgehen können. Ja. Aber ich freue mich auch sehr darauf. Sehr. Das wird cool. Ja. Gut, dann vielen lieben Dank an all die Zuschauerinnen und Zuschauer und alles dazwischen, außerhalb und irgendwo. Macht's besser.
Sehr gut. Bis dann.
Tschüss.